Also, was sagt man denn jetzt?
Meine Damen und Herren, es streikt für Sie das Intro. Das wäre eigentlich immer eine schöne Abwechslung.
Ja.
Ja, oder wir machen so postironisch, ja, du drückst schon mal die Aufnahme und wir diskutieren, was wir denn vor dem Intro machen, da wir jetzt kein Intro haben.
Ja, dann machen wir das halt so.
Das heißt, du hast schon auf Aufnahme gedrückt?
Ich habe schon seit Stunden auf Aufnahme gedrückt.
Okay, dann machen wir das so. Naja, da haben wir halt keinen Trailer. Dann fangen wir einfach mal so an.
Trailer haben wir, nur kein Intro.
Ja, das Intro lässt noch auf sich warten. Das streikt leider noch. Das hängt noch in Elektronenbahnen oder elektrisch leitenden Bahnen in irgendeinem Rechner rum.
Elektronenbahnen? Ja. Baust du das in Teilchenbeschleuniger nach?
Ja, klar. Also na, wenn dann richtig. Also so, wenn schon Intro, dann halt mit Teilchenbeschleuniger. Ne, ohne geht ja nicht.
The fastest intro alive.
Dann haben wir mal kurz Zeit, jetzt hier zu sagen, wo ihr denn jetzt gerade eingeschaltet habt, liebe Hörer. Denn wir sind
ausgeschaltet.
Wir sind die Kulturpessimisten und das ist die 7. Sendung. Heute mit Christopher.
Hallo.
Und Stefan.
Hallo. Ich habe mich extra beherrscht, nicht guten Abend zu sagen.
Guten Abend.
Oh, Stefan, jetzt hättest du sagen müssen und mit Erik oder sowas.
Ja, und natürlich mit Erik.
Ja, hallo. Und wir haben als erstes mal ein paar Nachreichungen. Und da, glaube ich, hat der Stefan uns was mitgebracht.
Ja, wir hatten ja in einer vorangegangenen Sendung über die Rocket Beans gesprochen. Und da gibt es ein paar Neuigkeiten. Ich nehme straff an, also ich kann natürlich nichts beweisen, aber die sind jetzt mittlerweile in den neuen Sendemodus gegangen bei Viva Comedy Central und MTV. Das heißt, sie senden jetzt nicht mehr jede Woche, sondern die senden halt jetzt nur noch alle 2 Wochen, was sich natürlich dann entsprechend wahrscheinlich auch finanziell bei den Jungs und Mädels einfach niederschlägt. Und ja, jetzt kam halt die Anfrage von Seiten der Rocket Beans, Leute, wie schaut's denn aus? Das mit dem YouTube-Kanal ist zwar recht cool, wir machen das auch sau gern, aber wir können uns das nicht leisten. Mein erster Reflex war natürlich so, shut up and take my money, und habe halt mal geguckt, wie ich denn irgendwie ein bisschen Geld zukommen lassen kann. Was dann bei mir quasi so die Flatter-Einnahmen der letzten Monate Kulturpessimisten gewesen sind. Und noch so, was ich da noch irgendwie so rumliegen hatte, habe ich dann halt jetzt einfach komplett gegeben, weil finde ich cool, was die Leute da machen. Prinzipiell halt diese Talksendung des Almost Daily und so, wo wir halt alles schon drüber gesprochen haben. Was aber meine Anfrage auch gewesen ist, eigentlich per Twitter, wo ich leider keine Antwort gekriegt habe, Leute, macht's irgendwie möglich, gebt uns die Möglichkeit, euch irgendwo zu abonnieren. Weil, wenn ihr zwar jetzt irgendwie ein bisschen Kohle kriegt, dann ist es zwar ganz nett, aber ja, das ist dann halt bloß mal ein Tropfen auf dem heißen Stein und dann kommt ihr nächsten Monat wieder und wollt Kohle haben.
Ja. Christopher, du hast. Das haben die in einem Video erklärt und sie haben auch Anfang bekommen. Es gab ja dann diese Situation, dass es auf einmal irgendwie die Patreon-Kampagne gab. Aber da hat sich ganz schnell herausgestellt, dass das Fake ist und dass es einfach Leute sind, die irgendwie Geld abgreifen wollen.
Also Vollwichser.
Genau. Und sie haben dann erklärt, dass sie kein sowas machen wollen, also keine Kickstarting-Kampagne oder Patreon, weil sie einfach nicht wissen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen. Also sie wissen nicht, wie es im neuen Jahr weitergeht, ob sie da jetzt wieder wöchentlich senden dürfen oder es irgendwie so kann ja passieren, dass es komplett abgesetzt wird.
Was natürlich so schade wäre.
Genau. Und auch so, also einfach, das ist eigentlich irgendwie die einzige Sendung, die es irgendwie noch Viacom guckbar macht. Und das wäre einfach der dümmste Move überhaupt.
Und ja, aber wir reden von Viacom. Das sind, ja. Die haben solche Sendungen erfunden wie die Osbournes und wie
ich weiß vor allem nicht mal, was in den USA läuft auf Comedy Central so Sachen wie Daily Show, Colbert Report, Deutschland Comedy Central, kriegen es irgendwie nicht hin, das zu lizenzieren. Auf jeden Fall haben sie gesagt, sie wissen einfach nicht, was in den nächsten Wochen, Monate passiert, deswegen wollen sie sich sagen, okay, wenn ihr uns irgendwie 2000 Euro im Monat gibt, dann produzieren wir jede Woche ein Almost Daily. Weil sie einfach nicht wissen, wie viel Geld sie in den nächsten Monaten haben werden, was passiert. Und deswegen sagen sie einfach, okay, unterstützt uns halt einfach auf normalen Wege. Und wenn wir wissen, wie die Zukunft aussieht, dann werden wir uns einen neuen Modus überlegen, wie ihr uns unterstützen könnt.
Das klingt, als wäre das eine relativ klare Sache eigentlich, das mit Patreon wieder zu machen, nach dem, was ihr gerade alles so erklärt habt über dieses
Ding. Die eigentlich, denke ich, nicht wirklich eine schlechte Alternative. Und
ja, wie gesagt, Es fehlt ihnen einfach die Planungssicherheit.
Ja, ja, das ist richtig. Bei denen ist halt jetzt erstmal wirklich der große Geldgeber ist halt momentan Viacom, die halt einfach mal die TV-Sendung da produzieren lassen, mit der die wahrscheinlich auch einen Großteil von dem Studio und den ganzen Leuten bezahlen. Aber also ich finde es wirklich wesentlich schöner, den Leuten auch so irgendwie Geld geben zu können, zu sagen, hey, mach das, weil das ist gut, was ihr da tut.
Ja. Ja, sie haben halt auch, und das ist auch ganz gut erklärt in diesem Video, wo sie über den Support reden, dass es nochmal vielleicht, also das wusste ich vorher auch nicht so, aber dass Rocket Beans komplett querfinanziert wird von Game One. Also diese Rocket Beans ist ja nicht nur dieser Kanal, sondern auch die Produktionsfirma von Game One sozusagen. Und alles, was bei Game One an Überschuss ausfällt, an Einnahmen, geht sofort in Rocket Beans, den YouTube-Kanal, weil der einfach kaum Geld abwirft für das, was sie dort an Produktionsaufwand haben. Das ist ja nicht irgendwie ein YouTuber, der sich dort vor seine Kamera setzt, sondern die haben eine Live-Regie, die haben ein Schnittteam, die haben ja das professionelle Equipment und auch die Leute, die müssen halt bezahlt werden.
Mhm. Die haben Annabelle.
Ja, nicht nur das, auch die Leute hinter der Kamera sind ja auch, ja, klar. Das ist ja wie eine richtige Fernsehsendung, nur dass sie auf YouTube ausgestrahlt wird und kostenlos.
Ja, ja, schon, also die sind so von dem rein, wir professionalisieren das mal, Faktor einfach mal den, also man denke ich mal so 90% der normalen YouTuber, die da draußen irgendwie ihren Kanal haben, also wirklich weit voraus, weil die eben, die haben eine Live-Regie, die haben eine Redaktion dahinter, was einfach schon mal was komplett anderes ist und ja, ich meine, bei denen ist auch ein Haufen Herzblut mit drin, das merkst du. Ja. Und mir hat ja damals schon bei Giga das Herz geblutet, wo die dann gesagt haben, ha, wir gehen jetzt hier bei Sky und wo die das dann wirklich noch versuchen mussten, das noch als Pluspunkt zu verkaufen, dass die jetzt auf dem digitalen Satz sind, wo halt niemand digitales Sat hatte. Und du dir dann so gedacht hast, nee Leute, das ist nicht besser.
Da wollen sie auch wieder hin. Sie träumen ja davon, dass sie einen 24-Stunden Rocket Beans Kanal aufbauen. Das
wäre natürlich geil. Also
obwohl ich halt von linearem Fernsehen nicht so viel halte, aber es wäre halt schön, wenn es wieder sowas gäbe wie Giga.
Ja, das war halt schon ganz cool irgendwie. Hm. So zu der damaligen Zeit. Und ich meine, solche, wir machen jetzt extrem lange Sendungen, Experimente hat es ja auch schon gegeben, so mit, hey, wir zocken heute mal Halo durch.
Ja, oder Almost Daily 100.
Hm, die war auch schön. Hm?
Ja, das war einfach richtig gute Planung auch. Das sind halt Profis. Die machen
oder halt
schon
oder
länger als eine Woche Fernsehen.
Die Streaming-Geschichten von Gamescom, Entschuldigung, ich bin immer noch Leipzig. nee, aber ja, bei der Gamescom halt die Streaming, was ja im ersten Jahr noch irgendwo so eine machen wir jetzt aus der Not raus, Budi ist krank, ist zwar mit hier, aber kann jetzt nicht wirklich unten rumlaufen und langweilt sich. Wir stellen dem eine Kamera hin und der macht dann halt irgendwelchen Quatsch, was ja saugut funktioniert hat. Und was halt jetzt im vergangenen Ja, oder in der vergangenen Ausgabe von der Gamescom dann halt richtig gut funktioniert hat, so mit Interviews und da waren richtig interessante Sachen dabei.
Hm. Ja, ja. Also wir rufen jetzt hier in unserer langen Tradition von erfolgreichen Funding-Kampagnen, rufen wir hiermit auf, die Rocket Beans zu unterstützen. Aber
genau, mach das mal.
Ja. Ich habe ja irgendwie so das Gefühl.
Und eigentlich müssten die Rocket Beans ja so viele Fans haben, dass das ähnlich wie bei Insert Moin zum Beispiel auch klappt.
Ja.
Ja,
und
schon.
Und wenn es nicht klappt, da gibt es ja noch ein paar Bezahlmodelle, die sie hier probieren können.
Also,
das so Modell Huxella TV halt.
So was sie durch.
Mit einem Abo pro Episoden, wo du dann halt bezahlst und
ja,
dann
gibt's ja schon.
Content bekommst.
Das du schon mit der App.
Genau, genau. Da kriegst du ja, glaube ich, die neue Folge am Dienstag, die am Freitag dann ausgestrahlt wird. Das gibt's ja eigentlich schon, aber das ist halt für Game One und nicht für Rocket Beans TV. Mhm.
Ja. Also da sind, du bekommst noch zusätzlich zu der neuen Episode, die du halt schon zeitig siehst, kriegst du halt noch irgendwie Bonus-Content, wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, ich hatte die App mal eine ganze Weile im Abo gehabt. Muss aber sagen, dass der Bonus-Content jetzt nicht so wichtig, also mir jetzt nicht so wichtig gewesen wäre, dass ich sage, okay, das rechtfertigt für mich jetzt irgendwie die paar Euro. Da würde ich den lieber für Almost Daily und dem ganzen Scheiß, den sie auf YouTube fabrizieren, da sogar mehr Geld in den Hut werfen, als jetzt halt für das, was da in der App rumkam. Aber das ist halt auch der Punkt, das ist halt die Game One App, das heißt, da hängt halt Viacom mit drin. Und ja, da können sie halt auch nur machen, was und haben halt nur maximal den Freiraum, den sie jetzt auf Game1.de halt auch haben. Also sprich, dass sie jetzt zum Beispiel ihre Knallhart durchgenommen machen mit, weiß ich nicht, Shenmue und wie heißt
Phantasmagoria.
Was auch sehr geil war. Ja. Ich frage mich ja immer noch, wie sie es immer noch schaffen, das auf dem Kanal laufen zu lassen. Gerade eben Simon und Gregor. Das ist irgendwie eine sehr, sehr eigene Mischung.
Das rechtfertigt sich durch die Klickzahlen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich gucke mir das ja selber an.
Das Problem ist halt, wenn sie irgendwie ein Finanzierungs- und Abo-Modell dahinter schalten wollen, dann müssen sie von YouTube weg. Und das fände ich doof. Mhm. Es gibt ja zurzeit keine Möglichkeit, auf YouTube irgendwelche Dinge für bestimmte Nutzer früher freizuschalten.
Moment. Das ist eine Fehlannahme. Es gibt in Deutschland nicht die Möglichkeit, weil nämlich in Amerika testen sie das nämlich gerade und da laufen wohl auch schon diverse Sachen oder einige Sachen, was natürlich total geil wäre, wenn sie sich einfach mit so einer Sendung irgendwie an so ein Ding wie Watch Ever oder sowas ranhängen könnten. Dass sie sagen, hey, passt mal auf oder Netflix oder.
Ich glaube, ja, also ich glaube, sie müssen dann einen eigenen Seite aufziehen. Das können die auch, also Know-how ist ja da, aber es kostet auch wieder sehr viel Geld.
Ja, die Infrastruktur kostet halt erstmal prinzipiell einen Haufen Kohle. Ne? Ich meine, die ist zwar jetzt mittlerweile durch Amazon Cloud und den ganzen Scheiß, was du da eigentlich jetzt mittlerweile an Mietinfrastruktur bekommst, halt einfach, aber es ist halt trotzdem nicht mal, machen wir mal einfach so. Also es kostet halt dann schon entsprechend Kohle.
Ja, und wahrscheinlich sind die Videos, die die Rocket Beans machen, ja nochmal um einiges aufwendiger zum Beispiel als so ein Let's Play-Video von Gronkh. Also sowohl vom zeitlichen Faktor her, als auch vom finanziellen.
Also ich glaube nicht, dass Gronkh weniger Zeit drauf verwendet. Also gerade Gronkh. Nee.
Also Gronkh ist da, denke ich, ein schlechtes Beispiel, weil der halt auch qualitativ bei dem Max ja selber, also ich bin durch Zufall neulich wieder mal über ein sehr, sehr viel älteres Video gestolpert und war erschrocken, wie schlimm die Stimme klang. Also sprich jetzt, was die einfach mal Mikrofonierung und wie nehme ich den ganzen Scheiß auf und der ganze Käse und Fu. Und was ich halt in den letzten Jahren schon irgendwo auch professionalisiert hat. Und ich denke, Gronkh ist da eher so ein Beispiel, so macht man das halt. Also der hat halt dann auch Technik dastehen. Und
der macht das doch halbwegs alleine, oder? Also der hat auch nicht so wirklich eine Redaktion dahinter.
Playmassive, das ist eine ganze Firma, die da dran hängt. Und beziehungsweise ein ganzes Netzwerk eigentlich an YouTubern und Let's Playern. Also das ist jetzt nicht so, und die machen halt auch nebenher noch andere Geschichten, wie halt zum Beispiel jetzt hier mit den Typen von Pete Smith da hier dieses Let's Play Together und da hängt halt auch wieder eine Produktionsfirma dran und
überlegen, Let's Play mit wie heißt sie, Nela Pangeli als Moderatorin, Kamerakrän, kann er nicht alleine aufstellen. Dieses Let's Play Together.
Okay. Das LPT Live, ne?
Ja, diese Vorstellung, dass es irgendwie so einer ist, der das so ein bisschen so hemdsärmelig macht, das stimmt schon lange nicht mehr. Das sind riesige Firmen, die dahinter hängen.
Ja, genau. Und da ist halt Sergeant Ruppel, der dann hinten irgendwo die Bildregie macht und dann hast du halt Kameraleute dort stehen und dann hast du halt, und dann hast du halt Leute im Hintergrund, die halt einen Ton machen und die Einspieler reinjagen mit Regie und ja, das ist halt auch eine ordentliche Produktion dann im Endeffekt.
Der Unterschied aber zu Rocket Beans ist, dass Gronkh ja das quasi aufgebaut hat, also sein YouTube-Kanal. Und die Rocket Beans kommen ja vom Fernsehen, also sind gleich professionell eingestiegen. Die hätten gleich Sendung.
Nee, die waren bei Giga, das war dann auch nochmal ein bisschen was anderes aber als professionell. Also schon professioneller.
Sie hatten ja gleich von Anfang an Sendungskonzepte, sie hatten das ganze Equipment, sie hatten eine Redaktion. Sie haben professionelle Moderatoren, Schnitter, Cutter, Animateure. Muss überlegen, diese ganze Aufwand zum Beispiel bei so Kartenspielen, die ganzen Karten einzulesen und im richtigen Moment anzuzeigen. Das ist eine Heidenarbeit.
Ja. Also ist es zum Beispiel vergleichbar wie bei Podcastern mit Tim und Holgi, die halt schon Radioerfahrung hatten, Holgi noch mehr als Tim und dann halt schon wissen, worauf es ankommt. Wenn sie dann mal was Privates, ein Projekt noch starten.
Ja klar, vor allem gehst du da einfach schon mal prinzipiell mit einem ganz anderen Qualitätsstandard rein. Weil ich meine, du bist dann irgendwie, Holgi zum Beispiel, der ist halt UKW gewöhnt mit, weiß ich nicht, tollen Kopfhörern und Neumann-Mikrofonen und Zeug und dann mach mal was. Ne? Mhm. Jo. Und ja, ähnlich wird es halt bei den Rocket Beans auch sein. Wie gesagt, ich finde das Zeug cool, unterstützt die Leute, wenn es jetzt geht. Und wenn die dann irgendwie vielleicht hoffentlich im neuen Jahr irgendwie ein Modell gefunden haben, wie sie das ganze Ding weiter am Leben halten, yay.
Ja.
Und dann kommen wir, wenn ihr nichts mehr habt, zur nächsten Kategorie, die schon so ein bisschen ins Podcast-Thema reingeht, aber auch noch ein bisschen eine Nachreichung ist. Und da gab es eine Sendung mit 150 mal Esel und 150 mal Pet Teddy oder 300 mal Esel und Teddy, Christopher.
Ja, also die 300. Folge der Esel und Teddy Show wurde am Samstag, der 1. November, Tag der Aufzeichnung ist der 2. November 2014, also wurde gestern veröffentlicht. Und ja, also das ist überraschend gut gemacht, auch weil der Johannes Wolf oder ohne Kuh, wie er sonst heißt, dahinter hängt. Das ist ein Podcaster, den man auch mal hier ganz kurz planen kann. Der will doch nur spielen. Das ist ein Satire-Podcast, der andere Sendungskonzepte oder auch einfach nur komische Sendungskonzepte wie der Rauchercast so parodiert. Das ist sehr nett gemacht. Und der hat sich ein Rollenspiel ausgedacht. Da gab es schon eine andere Folge, da kannst du vielleicht was zu sagen, Erik?
Nein, die habe ich nie gehört.
Okay, ich auch nicht, aber anscheinend haben sie sich mal ein Rollenspiel ausgedacht. Also so, wie man das Radio... Genau, das Radio-Rollenspiel kennt in kleinerer Form und dort hat sich der Johannes eine zweite Folge ausgedacht. Kleinen Moment.
Jetzt ist dein Mikro weg, Christopher. Hast du wieder was an Skype verändert, oder?
Nee, ich habe nur auf Stumm gedrückt.
Ach so, okay.
Ich bekomme einen Zettel von der Regie reingereicht. Was ist Fertsch?
Was ist das? Ich glaube, der Big Macintosh versteht das schon, ne?
Ja, ich verstehe das.
Fertsch.
Das können wir rausschneiden übrigens.
Nee, das schneide ich nicht raus. Ich schneide nicht mehr.
Okay.
Ja, das ungeschnittenen Podcasts.
Und wer ist denn überhaupt dieser Esel und dieser Teddy?
Das weiß ich auch nicht ganz genau. Das sind so zwei Typen, die machen so Podcasts, die mal mehr oder weniger ins Dadaistische abgleiten.
Ja.
Und ja, das ist einfach sehr lustig. Also ich habe mich heute gerade bei dieser 300. Folge im Zug sehr beömmelt. Bei dem Mathe-Rätsel zum Beispiel. Ja, sie mussten halt, wie man halt so aus Click-and-Point-Adventures kennt, da muss man eine kleine Rätsel erfüllen. Wenn ich dir drei Knoppers gebe und ich von dir zwei Mars bekomme und dann doppelt so viel habe, wie viel Mars habe ich dann? Ja, das ist einfach sehr lustig gemacht. Und wenn man mal so ein bisschen auch für Einsteiger, die den Podcast vielleicht nicht kennen, ist diese 300. Folge auch sehr gut, wenn man gleich auf das Humor-Level von der Esel und Teddy Show geeicht wird.
Ja.
Und es gibt auch ganz viele Gratulanten, zum Beispiel wir. Wir sind die Mikrofontester in diesem Rollenspiel gewesen.
Ja, genau. Und ja, da gab es ganz viele Gratulanten. Und sehr schön war es natürlich auch, wie sich so langsam ein Spielleiter um Kopf und Kragen geredet haben und er so langsam die Nerven verloren hat.
Ja, ich habe auch getwittert, und hören Sie jetzt, wie ein Spielleiter langsam verwahnsinnig wird. Weil Esel und Teddy halt nicht gewohnt sind, von einem Spielleiter durchs Spiel geführt zu werden, sondern einfach mal eigene Lösungen herausfinden. Aber der Johannes, wie gutmütig wie er ist, hat sofort neue Lösungsstrategien improvisiert und dadurch ist das Spiel etwas entgleitet. Was daraus resultiert, dass sie einen Apfelbaum abbrennen, um an den Apfel zu kommen.
So prinzipiell erstmal keine schlechte Idee ist. Ja gut, aber wenn du sagst, das geht eh dann häufiger mal ins Dadaistische, ja gut, dann passt es ja eh relativ anständig ins Sendungskonzept.
Auch mal Monate, wo sie keinen gemeinsamen Sendetermin gefunden haben, einfach Sendungen hin und her geschickt. Da war einer mal Südfrankreich Fahrradtour und hat dann so Urlaubsgrüße über den Podcast geschickt und der andere hat dann geantwortet und dann konnte man diesen Dialog im Podcast verfolgen, über mehrere Folgen.
So eine Art Mailbox-Nachrichten halt. Genau. Obwohl es im letzten Jahr relativ viele Contests gab.
Ja.
Das war so das Jahr des Contests bei Esel und Teddy, kann man so sagen.
Ja. Und die gibt es jetzt schon seit 7 Jahren, das muss man sich vorstellen. Ein Podcast, der 7 Jahre, 300 Folgen, also oder 300 Jahre und 7 Folgen, man weiß es nicht.
Und was ich auch schön fand, in der 300. Folge hat der Teddy angekündigt, dass sie jetzt ab sofort nicht mehr sagen werden, es gibt auch schlechtere, sondern die Unterhaltungsskala für anspruchsvolle.
Ja, das war ja unsere Idee.
Das war deine Idee.
Das war ja für Es war ja auch Absicht, dass wir hier das Sendungskonzept kapern.
Genau. Ja,
also herzlichen Glückwunsch, Esel und Teddy, nochmal von uns auf 300 weitere Folgen und ja.
Und für alle die Hörer, die den Esel und Teddy nicht kennen, es ist eine Empfehlung, hört da mal rein.
Genau.
Es ist dadaistisch, noch nicht ganz so dadaistisch wie hier der Bartocast zum Beispiel, also man kann es noch nachvollziehen und das ist da vielleicht ein etwas seichterer Einstieg in so dadaistische Dinge.
Vor der aktuellen Bartocast-Folge habe ich ein wenig Angst. Die geht 260 Minuten. Und alle und der ganze und die ganzen Shownotes bestehen aus Lorem Ipsum-Texten, die auf Krautreporter verlinken. Da weiß ich noch nicht ganz genau, was das soll.
Ja.
Das ist natürlich schon eine Aussage in sich. Und ich finde schön, dass er immer auch die Produktionskosten drunter schreibt. Dieser Bartocast hat 180 Euro gekostet. Das ist sehr schön, ja.
Die Frage ist natürlich jetzt, wie sehr kann man dann der Angabe noch vertrauen?
Das erklärt er aber relativ am Anfang von der Sendung direkt, warum die so lange ist und was denn das Konzept dahinter ist.
Ah, okay.
Und das, da nimmt er halt ein bisschen Bezug auf die aktuelle Podcast-Diskussion und dass Podcasts ja lang sein müssen und abschweifend und nicht so verkürzt und bla 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 und
in Scheiß müssen sie. Das ist ja das Geile am Podcasten. Ein Podcast muss nicht, er kann. Und wenn du einen Laber-Podcast machst, der 2 Stunden geht, dann ist es halt so. Und wenn du halt was anderes machst, was halt irgendwie bloß eine Viertelstunde lang geht, dann ist es halt auch so. Also,
ich sag mal where so, is the problem? Einen kurzen Labercast zu machen, das ist schon eine Kunst.
Ja, ist richtig. Schon. Also, dann ist es halt kein Labercast, aber so, dann ist es halt irgendwas anderes.
Ja, das ist ein Feature dann.
Ja, die Quasselstrippen sind ja zum Beispiel jetzt meistens nicht länger als ein Richter so ungefähr, die sind aber auch nicht mehr unbedingt ein Labercast. Das ist durchgeplant und recherchiert und auf den Punkt.
Das ist Kunst.
Das könnte schon fast eine Radiosendung sein.
Das ist eine Radiosendung. Also das, auf welchem Level da der Herr Martinsen produziert, das ist ja nochmal eine Stufe höher als die Rocket Beans. Ich habe dann auch so gesagt, ja, jetzt kannst du das Multitrack von Auphonic benutzen. Das haben sie auch neulich freigeschaltet. Diese Episode ist übrigens mit einem Multitrack Auphonic produziert. Vielleicht hört man das, ja. Könnt uns gerne Feedback dazu geben. Und hat er gesagt, was zu Auphonic geht, das ist 99% schon fertig. Das mache ich alles selber, diese Abmischung und Angleichung, das macht er lieber selber, anstatt da irgendwelche Algorithmen ranzulassen.
Ja.
Auphonic darf da nochmal drüber schauen, aber nichts anfassen.
Das Ding ist halt, wenn du schon einigermaßen weißt, was du machst, was du jetzt auch mit Audio-Tools machen kannst und wie du die richtig benutzt, dann kommt sehr wahrscheinlich ohne einen Algorithmus wahrscheinlich sogar ein besseres Ergebnis raus. Der Punkt ist halt, dass du erstmal wissen musst, was du wo machen kannst und wie du was zum Beispiel auch retten kannst. Und beziehungsweise halt dann auch der Punkt, wo du dich dann fragst, okay, wie viel Arbeit stecke ich da jetzt rein? Setze ich mich da jetzt irgendwie 3 Stunden hin, schneide den Scheiß zurecht und pack dann noch da noch irgendwie einen Kompressor drauf und mach da noch ein bisschen normalisieren und häng da dann jetzt nochmal einen Equalizer rein und was muss ich da noch machen? Oder sagst du, okay, dann werfe ich es halt so auf Phonic, lass es dort 1/4 Stunde durchrattern und es ist halt auch hörbar. Das ist halt, wahrscheinlich kommt mit, ich mache selber und weiß, was ich tue, ein besseres Ergebnis bei uns.
Obwohl ich ja bei uns der Meinung bin, dass das Multitrack-Feature bei uns ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen ist.
Ja, aber man kann es ja mal ausprobieren, ne?
Warum?
Ja, weil unsere Themenlage ist ja auch immer nicht so die 100% größte und bestrecherchierteste. Und dann brauchen wir auch nicht unbedingt den besten Sound.
Ach, na ja. Doch schon.
Dann sagen unsere Hörer, sie haben zwar scheiß Themen, aber dafür klingen sie gut.
Nee, aber ich denke,
ja, super.
Bei uns ist es, denke ich, eher mit dem Multitrack noch ein bisschen schwieriger, einfach aus dem Grund, dass wir halt jetzt das ganze Zeug nicht wirklich in komplett einzelne Tracks zerlegt haben, das heißt, der Herr Big Macintosh und ich, wir kommen dann eben auf einer Spur an und die müsste dann auch Phonic erstmal noch auseinandernehmen.
Ja, dann warten wir auf den Studio-Link, wann soll der erscheinen? Irgendwann 2020.
Was?
Der Studio Link, was auf
dem Podcast. Das soll 2020 erst erscheinen?
Ich weiß es nicht. Ist doch immer bei so Projekten.
Ja.
Heißt, wir sind gleich fertig und dann brauchen sie noch 3 Jahre.
Ja, das sind so, also sowieso in irgendwelchen Entwicklungsgeschichten, das sind nur so die famous last words, so, ja, wir müssen nur noch schnell hier ein bisschen und ja, dann dauert's länger.
Ja. Es gibt jetzt auch wieder ein neues Release-Datum für Last Guardian. Ihre Forschbestellung vom Jahr 2011 hat ein neues Lieferdatum. Die erste Januarwoche 2016. Das Spiel sollte vor etwa 3 Jahren ausgeliefert werden.
Hey, erzähl mir nicht. Ich habe auf Duke Nukem Forever gewartet, ne? Und ich war schon alt genug, darauf warten zu dürfen.
Dabei ist er im Bart gewachsen.
Nicht nur der. Ja,
und Haare.
Und Fußnägel. Ihr solltet meine Nähe, wollt ihr nicht sehen. Nee, aber es waren irgendwie, wie waren das, 14 oder 16 Jahre? Also
ja, es gibt so eine Liste von Dingen, die zwischen der Ankündigung und dem Release von Duke Nukem Forever passiert sind.
PlayStation 1 und 2.
Ja, irgendwie.
Was mich zur Kretze geärgert hat, ist ja so ein bisschen Release-Daten von Filmen, von Sequels, die da kommen. Ich meine, Turtles 2 kommt 2016 raus.
Ja.
Guardians 2 kommt 2017 raus und
ja, Marvel hat das komplette, gibt's einen super Comic dazu. Wieso haben sie schon die halbe Dekade an Film vorausgeplant? Ja, wir haben schon alles passiert. Robert Downey Jr. wird 2017 einen tragischen Busunfall erleiden und seitdem als Oracle-eske Iron Man nur noch im Rollstuhl das Team unterstützen. Aha. Und dann sagte so, ja, ich freue mich schon, dann Avengers 2019 im Kino zu sehen. Und dann sieht man bei dem anderen so in Gedanken, ja, ich freue mich auch, dich dann 2020 zu sehen. Und dann sieht man so, gestorben 2018, auch schon vorausgeplant.
Von Marvel.
Ja, genau. Marvel hat das ganze Universum bis 2019 vorausgeplant.
Aber wir wissen ja, in Marvel Comics stirbt niemand wirklich.
Nein.
Also von daher ist jetzt da auch noch Hoffnung.
In Marvel Comics, aber von den Mitarbeitern von Marvel ist keine Rede. Ich hoffe, Stan Lee lebt so lange, dass er seine Cameos noch durchziehen kann.
Das stimmt. Der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste.
Ja,
schon. Ich meine, die haben ja The Dude in Tron 2 noch als jungen Dude drin gehabt. Also, denn ich hasse mein Namensgedächtnis.
Dingenskirchen.
Dingenskirchen passt immer.
Genau. Ja. Wenn wir das Thema Esel und Teddy abgeschlossen haben,
kommen wir jetzt zu ein paar Folgenempfehlungen von Podcasts. Und möchtest du den eingeladenen Feature übernehmen?
Ja, kann ich machen.
Ja, dann erzähle er.
Ja, also seit Generationen warten wir auf eine neue Folge eingeladen und es ist endlich soweit. Es gab eine neue Folge des eingeladenen Features mit dem Heiko Kunert. Das ist ein junger Herr aus Hamburg, der zu 100% blind ist. Und mit dem haben sie über Blindheit gesprochen und wie man damit so lebt. Und es wäre sehr interessant erzählt, also wie man das eingeladene Feature so kennt. Leute erzählen aus ihrem Leben. Und ich glaube, wir haben schon darüber gesprochen, ja, als wir über unser erstes Mal gesprochen haben, genau. Und ja, es ist sehr interessant, also gerade für mich, da mein Vater ja sehr, sehr schwer sehbehindert ist, fand ich es mir so interessant, auch so von anderen blinden oder fast blinden Leuten zu hören. Und der Heiko Kunert leitet ja auch diesen Blindenverein oder ist dort Geschäftsführer in Hamburg. Und ja, das war halt sehr interessant, also dass dann so auf der Straße ja von Leuten mitleidet wird, so, dass sie so alleine durch die Gegend laufen müssen, das ist schon schlimm. Und er denkt sich dann so bei sich immer, ich find's toll, dass ich alleine durch die Gegend laufen kann.
Ja.
Genau, also auch generell, welche Leute die eingeladen, also Herr Martinsen und Frau Grünkariert, der mal ausgraben, das finde ich immer sehr schön.
Das mit dem Eingeladen, da muss ich mal kurz investigativ werden. Da warst du ja schon mal zu Gast.
Ja.
Weil die Hörsuppe hat da letztens schon gerätselt, wie das denn funktioniert. Sie hat ja da so die These aufgemacht, dass sie da 3 Stunden mit den Gästen reden und dann quasi das beste Fleisch da rausgeschnitten wird und das in die Sendung kommt. Wie hast du das erlebt?
Also ich weiß nicht, wie sie es jetzt machen, aber damals war so, ich sollte erst einen Teil für mich selber aufnehmen, dann so von meinem Werdegang, wie es jetzt ist und für die Zukunft, glaube ich. Das wurde dann in drei Teile geteilt und dann gab es nochmal einen Live-Termin, wo ich dann mich mit Herrn Martins und Frau Grünkariert unterhalten habe. Aber ich glaube, von dort ist alles in die Sendung gekommen. Also wir haben uns da nicht so lange unterhalten, dass da irgendwas rausgeschnitten werden müsste.
Okay.
Also ich nehme schon an, dass die einfach so gut in der Gesprächsführung sind, dass das einfach immer gut klingt.
Und sie sind ja nicht wirklich sehr überpräsent. Man hört sie ab und zu mal, aber der größte Sprechanteil ist auch bei den Gesprächen ja der Gast.
Ja.
Und die Monologszenen wurden also bei dir auch wirklich als Monologszenen aufgenommen.
Ja, das ist ein Block.
Da haben sie sich nicht zwischendrin rausgeschnitten einfach.
Nein, nein, das ist, das dann, da sitzt man halt in seinem Kämmerchen und das ist ultra schwierig, wenn du das erste Mal in deinem Leben Audio aufnimmst und dann sollst du gleich was aus deinem Leben erzählen. Das ist gar nicht so einfach, wie man sich's vorstellt. Das ist schon was anderes, als wenn man mit drei Leuten redet.
Ja. Reden ist da sicherlich einfacher.
Ja, genau. Deswegen
gibt's ja so Leute immer noch mal, wenn da ein interessanter Trigger um die Ecke kommt, wo man aber nicht so richtig drauf eingeht, können sie dann noch mal hinterfragen und gucken, ob da noch mehr dahinter steckt.
Ja, deswegen haben sie es ja auch so dreigeteilt, also diese Teilung zwischen Monolog und Dialog. Das ist, also ich finde, das, was ja auch Herr Martinsen sagt, dass das sein produktionsaufwendigster Podcast ist, weil zwischen Aufnahme des der Sachen und Veröffentlichung verging noch einige Zeit, weil Herr Martinsen an diesem Projekt wie an keinem anderen, und das will schon was heißen, wie an keinem anderen Projekt feilt.
Ja, das ist halt das schönste Projekt von den Audioponys. Da kommen die schönsten Sachen raus und das ist, wir sagen ja sonst immer Deutschlandradio-Niveau auf so einem abhellischen, postironischen Ton, aber das ist wirklich Deutschlandradio-Niveau.
Das könntest du so einfach ins Deutschlandradio stecken und niemand wird's merken.
Genau. Es ist echt großartig.
Ja, also.
Und dann hätte ich noch eine Folgenempfehlung aus meinem Podcatcher, die mir letztens aufgeschlagen ist.
Immer diese Ost-Content hier bei diesen Sachsen.
Das ist mir jetzt aufgefallen. Das ist halt so eine zweigeteilte Sendung und die ist vom beliebten Staatsbürgerkunde-Podcast und es geht um die Wende in zwei Teilen. Und im ersten Teil redet er halt mit seinen Eltern darüber, wie sie die Wende wahrgenommen haben und dann rekapitulieren sie halt nochmal kurz, dass sie ja ein halbes Jahr so circa vor der Wende schon ausgewandert sind aus der DDR und das dann halt schon aus dem Westen alles mitgekriegt haben. Und dann lesen sie viele Briefe vor, die von der Oma, die ja auch letztens schon mal im Podcast mit zu hören war, die Oma geschickt hat vor, und gehen da so ein bisschen mit der ausgewanderten Sicht dran. Und in der zweiten Sendung dann interviewt der Martin nochmal seine Cousine, die halt im Osten geblieben ist und wie sie das wahrgenommen hat.
Dazu muss man vielleicht an der Stelle erstmal den Leuten erklären, was Staatsbürgerkunde eigentlich ist, weil
darüber hatten wir doch schon geredet.
Wirklich?
Ja.
War ich da dabei? Nee. Also Staatsbürgerkunde, das war in DDR-Zeiten halt ein Schulfach gewesen, was so jetzt quasi ja ähnlich der Gemeinschaftskunde ist, aber das war halt dann schon mehr noch mit politischer Färbung.
Und dieser Podcast ist
einfach nur mal für. Entschuldigung.
Dieser Podcast ist ohne politische Färbung, das müsste man vielleicht dazu sagen.
Naja, ja, der Staatsbürgerkunde-Podcast ist halt von Martin Fischer ein Podcast, der erzählt, wie es denn so in der DDR war. Und der redet dann halt mit Leuten, die da Erfahrungen haben. Meistens mit seinen Eltern. Das ist halt so ein bisschen Family-Podcast. Und jetzt hat er aber halt in letzter Zeit auch manchmal andere Gäste gehabt. Obwohl mir die Familien-Podcasts noch am besten gefallen immer.
Ja, es ist trotzdem immer noch Familie, Cousine, Oma. Also ich bin da mittlerweile ein richtiger Fan von Familie Fischer. Weil alle, besonders die Mutter ist immer sehr toll. Also das ist, kann man durchaus anhören. Also für mich gerade der noch so ein bisschen die DDR nur aus dem Geschichtsunterricht kennt und so ein Wessi ist, ist das nochmal doppelt und dreifach interessant.
Ich glaube selbst für meine oder beziehungsweise auch Eriks Generation, weil selbst ich habe das ja eigentlich bloß am Rande als Kind mitbekommen und selbst klar, ich habe zwar den Umschwung irgendwie schon relativ bewusst dann, naja, was hieß denn an ich eigentlich? Also wie alt war ich denn gewesen? Ich war so 10 Jahre ja. irgendwas rum. Und ja, habe es natürlich dann nicht so wirklich, also es ist zwar dann viel passiert und alles wurde auf einmal anders und wir mussten Samstag nicht mehr in die Schule gehen und hatten auf einmal Westfernsehen, das war natürlich alles geil. Ja, also es ist sicher, denke ich, auch für unsere Generation, also ja, oder für meine Generation, beziehungsweise Eriks Generation, dann schon ja, also, nochmal interessant oder interessanter.
Ich bin da ja nochmal ganz anders, weil ich habe davon ja gar nichts mehr mitgekriegt. Ich bin ja ein Nachwendekind.
Stimmt.
Ich bin ja erst 91 geboren. Und ich habe es zwar noch so ein bisschen mitbekommen als Kind, weil so ein großes System mit einer Umstellung, das dauert ja halt auch erstmal ein bisschen, bis sich das rausgewachsen hat, sage ich mal.
Ich bin ja ehrlich gesagt der Meinung, dass das in den Köpfen immer noch drin ist. Also wenn ich jetzt so in meinem familiären Umfeld schaue, dann ist das immer noch drin. Und da wird halt immer noch unterschieden zwischen Osten und Westen und,
ja.
und Ossis und Wessis und bla und halt wirklich mit den ganzen Stereotypen und Vorurteilen, die halt, also die ich mittlerweile sagen kann, aus meiner persönlichen Erfahrung halt zu 98% halt einfach nicht wahr sind.
Das ist mir aber halt aufgefallen, dass das über die Zeit schon weniger geworden ist. Es ist zwar immer noch irgendwie, es ist zwar ein Deutschland, aber immer noch irgendwie ja der Westen und der Osten und nach drüben gehen und so ja, Sachen, aber
bin ich ja auch. Ich bin auch
aber es ist gegangen. Irgendwie nicht mehr so ein feindlicher Unterton, wie am Anfang noch bei vielen zu merken war.
Aber du musst
die blöden Wessis.
Naja, kommt auf deine Filterblase an, aber schau dir mal zum Beispiel die Lohnverhältnisse an. Da sieht man immer noch ganz deutlich Ost und West. Und wenn man mal den einfachen Mann oder die einfache Frau auf der Straße befragt, und dann zum Beispiel fragst, ja, was ist denn mit dem Solidarzuschlag? Da wird auch gesagt, ja, den Ossis geht's ja schon wieder gut. Und jetzt geht's uns Wessis ja wieder schlecht und da ist immer noch so eine Teilung zwischen Ost und West drin.
Das ist halt aber eben das Ding, zum Beispiel eben das Thema Lohngefälle, was halt einfach immer mal noch nach über 20 Jahren immer noch spürbar da ist, wobei es ja dann gerne wieder heißt, so ja, und da drüben, ist das Leben ja viel billiger. Nein. Zum Beispiel Wasser und Strom und ganze Infrastrukturzeug kostet effektiv teilweise mehr, weil es einfach neuer ist. Weil halt überall die Wasserleitungen und Stromleitungen und bla alles neu gemacht werden musste. Und es wird natürlich auch auf den Kunden umgelegt. Und es kostet im Osten mehr. Gut, Mieten sind
lustigerweise billiger. Genau das wurde mir gesagt, als ich mal für die Zeitung eine Umfrage zu Ost und West machen musste, dass das Leben ja drüben viel billiger sei.
Ja, das ist Quatsch. Und ich meine, im Supermarkt kostet das Zeug genauso viel wie im Westen. Ich meine, die Supermärkte und die ganzen großen Geschäfte und der ganze Scheiß ist halt alles dasselbe.
Ja, aber nicht nur Lohngefälle. Wenn du irgendwie Kita-Plätze und Bildung, Abiturabschlüsse schaust, das ist ja alles das Gleiche.
Ja, klar.
Was ich ja immer lustig finde, ist die Sache in Berlin. Dass manche Westberliner sich wirklich einbilden, sie wären Westdeutsche.
Ganz Berlin ist ja Osten, Westen. Im Grunde.
Berlin ist sowieso schon immer irgendwo da ein ziemlicher Sonderfall gewesen. Weil es halt einfach Berlin ist.
Niemand, der in Berlin lebt, meint, der wäre jetzt irgendwie. Also niemand, der in Berlin geboren ist, glaubt er wirklich sehr stark von sich, dass er ein Ossi ist, sondern ist einfach Berliner.
Denke ich auch, ja.
Das ist mehr, wenn du irgendwie im tiefsten Thüringen oder Sachsen wohnst.
Also, ne?
Ja, vor euch dann halt.
Ja. Genau. Was ist zum weil ich hätte da nämlich auch noch, ich bin nämlich jetzt, also um da auch mal noch eine vielleicht kleine Nachreichung zu kommen, weil wir hatten ja, glaube ich, auch schon über dieses methodisch inkorrekt gesprochen.
Ja.
Ich bin jetzt letzte Woche endlich mal dazu gekommen, reinzuhören. Alter, die Jungs sind super. Also ist halt auch wieder so richtig irgendwie so ein Podcast, der mich wieder total mitnimmt. Finde ich schön. Ja. Also das bloß mal so als kurzen Einwurf. Also wenn ihr die noch nicht hört, methodisch inkorrekt, beziehungsweise @minkorrekt auf Twitter, sollte man mal reinhören.
Ja, das finde ich auch interessant.
Ist das so ähnlich vergleichbar mit hier, wie hieß denn der, Modellansatz?
Den Themen? Anderen kenne ich nicht von den Themen her.
Modellansatz ist halt so ein Mathematik-Physik-Podcast, wo sie immer jede Folge irgendeinen Wissenschaftler haben und da über seine aktuellen Forschungen oder sowas reden.
Nee, ich glaube, methodisch inkorrekt ist da mehr so casual. Also so wie ich es mitgekriegt habe, die zwei Jungs, die machen wohl auch sehr viele Vorträge mit Schülern und für Kinder und bla und Zeug und sind aber beides halt ordentliche, richtige Physiker. Und ja, und haben halt einfach einen Heidenspaß dran, über Physik und Forschung und Zeug zu reden und das aber auch sehr auf einem sehr, sehr unterhaltsamen Level. Also jetzt nicht irgendwie so hochgestochen, heute unterhalten wir uns halt über den Physiker und bla, sondern machen da halt teilweise Experimente mit explodierenden Eiern, was glaube ich die Nullnummer gewesen ist sogar. Wo sie halt einfach mal eine Eierschale mit Wasserstoff gefüllt haben und das halt versucht haben anzuzünden, haben sich dann gewundert, dass das Ding halt kaputt gegangen ist. Also ziemlich laut hörbar kaputt gegangen.
Okay.
Ja, also.
Dann habe ich das die ganze Zeit verwechselt, denn also ich habe gedacht, Modellansatz und methodisch inkorrekt sind irgendwie der gleiche Podcast. Ich werde wahrscheinlich demnächst dort auch reinhören, weil der Hoaxmaster und der Bartoschek, die sind ganz große Fans davon. Und
ja. Also ich bin die Woche eigentlich komischerweise dazu gekommen, weil über drei Ecken einer von den Jungs mir zuprostete oder uns zuprostete und dann dachte ich so, ach ja, stimmt, den gab's ja auch und da wolltest du eh schon immer mal reinhören und hab mir den dann halt mal als Abo reingeklickt und wurde nicht enttäuscht.
Und das will ja was heißen, wenn du mal einen Podcast bei dir reinklickst, so wenig Zeit wie du hast, dann muss da ja auch gewisser Qualitätsstandard dahinter sein.
Und da haben wir natürlich noch eine ziemlich geile Brücke zu einem unserer nächsten Themen, ne?
Ja. Wissenschaft.
Wissenschaft und Podcasts.
Ja, es ist noch ein neuer Wissenschaftspodcast aufgepoppt. Nachdem ja einige Podcasts wie NSFW aus der Metaebene ausgeschieden sind, hat der Tim einen neuen Podcast eröffnet und ist gerade dabei, ihn zu eröffnen, und zwar, das heißt Forschergeist. Mhm. Das ist ein Projekt des Stifterverbands für deutsche Wissenschaft und ja, da hat er jetzt quasi die Teaser-Folge rausgebracht, das ein Interview-Podcast ist, aber für Tim-Verhältnisse extrem, extrem, extrem kurz. Es ist wirklich nur 14 Minuten Vorstellung des Projekts und neue Folgen kommen dann bald raus.
Naja, das artet sowieso dann wieder aus.
Ja.
Wobei ich sagen muss, also ich habe es gelesen und ey, ja geil, neuer Wissenschaftspodcast aus der Metaebene. Ich wollte mich schon fast mit dem Feuerzeug auf den Balkon stellen und meine Freude irgendwie in die Nacht hinaus brennen und finde ich geil. Also ich freue mich richtig drüber, ich freue mich auch richtig drauf. Ich denke, der wird jetzt nicht schlecht werden. Es wird wieder mal so ein Podcast, der bei mir auch wieder dazukommt und ich finde es halt immer noch schade, dass bei Raumzeit halt nichts mehr rausfällt, weil den fand ich halt echt unglaublich interessant, weil der halt so schön so graswurzelmäßig halt nicht über drei Ecken, sondern das kam halt irgendwo direkt aus der Forschung und aus der Abteilung und die Leute haben dann eben von ihren Projekten erzählt und da war halt wirklich echt eins interessanter als das andere.
Ja, ja, der war auch gut.
Das ist ein Podcast, der Geld bringt, oder? Für Tim.
Der ist, glaube ich, Teil...
sieht aus, als wäre es eine Auftragsproduktion. Wenn ich hier so im Blog gucke.
Mhm. Ach ja, genau, das ist ja hier diese Stiftung für Wissenschaft, die das dann halt einfach macht.
Präsentiert vom Stifterverband für die deutsche Wissenschaft.
Ja gut, das ist dann eine Auftragsarbeit, was ja gut ist.
Ja, so gut, bringt dir Geld für die Metaebene. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht reingehört.
Ist das wieder ein Podcast, wo ich mein Goodwill nicht über Flatterklicks zum Ausdruck bringen kann?
Konnte man das nicht bei Raumzeit trotzdem? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Und ich meine, im Endeffekt kannst du ja trotzdem irgendwie direkt noch die Metaebene flattern. Also von daher.
Das tut er doch schon sowieso. Flatterst du nicht nur vier Leute?
Ja, also ich flatter nicht so viel.
Ja.
Weil das bei mir dann auch immer sehr, sehr gezielt ist.
Können wir gleich mal gucken, wie viel wir diesen Monat bekommen haben.
Ja, wenn ich flatter, dann flatter ich auch halt eher die kleineren. Mich wundert's bloß halt, ich finde es halt immer schade, wenn man nicht die Chance hat, auf so einem Blog über einen einfachen Flatterklick.
Ja, den kleinen Tim mit seiner kleinen Metaebene.
Ja.
Da, wo der
Big Macintosh ist ja so mehr so ein Like-Button mit dem Meaning.
Ja, da, wo der Big Macintosh hinflattert, da wächst kein Gras mehr.
Ja.
Genau. Ja, also ich finde halt Tims Podcasts, also gerade diese, ich habe ja zeitlang diesen Fokus Europa Podcast gehört von der Heinrich Böll Stiftung zum Thema Europa. Und das Problem ist, dass Tim fast schon zu professionell ist für meinen Geschmack. Ja. Also das ist halt ein bisschen trocken, würde ich sagen. Da geht halt so diese Spritzigkeit etwas abhanden. Kann ich mich aber täuschen, kann bei dem Podcast jetzt anders sein, aber es ist halt schon sehr schwer. Also gerade wenn da so ein Professor über die Geschichte Europas von den Anfängen Karls des Großen redet und dann 3 Stunden sich ergießt über die Geschichte. Vielleicht hat er auch deswegen bewusst diese Kürze von 14 Minuten gewählt.
Ja, stimmt. Da gibt's ja, zu der Folge gibt's ja quasi auch das Spiegelbild. Also die Tim-Seite bei Focus Europa hat man mit dem extrem schwer getragenen wissenschaftlichen Blick. Und dann gab's ja mal die Folge von bei Holgi im Printfeed mit, wo er mit diesen Historiker das doch ja eher auf eine lockere Art die Geschichte Europas runterbricht.
Holgi ist halt auch ein extrem guter Interviewer. Ich glaube, das ist halt seine Professionalität. Also wenn er mit Menschen redet, da kommt auch was rum. Der bringt auch Holgi, Leute zum Reden.
Holgi ist halt ein Moderator und der hat das halt auch irgendwo gelernt und das merkst du halt. Ja. Wobei er selbst Holgi ja sagen musste, dass ich glaube, der Resonator über was war's nochmal? Ach ja, genau, über den Islamismus noch eine Weile dauert, weil der halt da eben unheimlich viel schneiden muss. Und
ja, obwohl Tim halt auch ein sehr ziemlich guter Interviewer ist. Und da gehen die Gespräche halt in eine sehr nerdige Richtung meistens.
Wobei bei Tim ist es dann halt noch so, dass Tim dann mehr ausfransen lässt, also wirklich länger werden lässt.
Ja.
Ja. Damit
kommen wir zu einem Social.
Was? Jetzt. Ich musste Kapitelmarke setzen.
Damit kommen wir zu einem neuen Social Media Produkt, was wir vorstellen möchten. Nachdem wir ja schon letzten.
Warte. Der heiße SM-Scheiß.
Nachdem wir schon letztens, wie hieß das noch? Nicht Workflowy.
Letterboxd.
Das mit den Letterboxd, genau, hatten. Da ging es aber ja nur um Filme und da hatte der liebe Ralf Stockmann auf Twitter dann rumgefragt, ja, gibt es denn auch sowas für Serien? Und dann kam relativ schnell die Antwort, also es kamen bei ihm relativ viele Antworten und dann hat er halt gesagt, für mich funktioniert TrackTV am besten und deswegen habe ich mich bemüßigt gefühlt, das mir auch mal anzugucken. Und ich finde das schon recht pfiffig, wie sie das machen. Du kannst halt die Serien sagen, dass du sie gesehen hast und mit einer Herzensskala von 1 bis 10 bewerten. Du kannst auch einzelne Staffeln und Folgen bewerten. Und so wie ich das sehe, sind auch ein paar Filme schon mit drin.
Ja, also sie beziehen ihre Statistiken von IMDb und TVDB, also die zugänglichen Databasen, wie nennt man das auf Deutsch, Datenbanken, die aus der sich auch Letterboxd und andere Sachen speist.
Ja.
Von dem her, glaube ich, wird es kein Problem sein, alle Sachen aktuell zu haben. Ich finde es auch ganz schön, dass man das Bewertungssystem umschalten kann. Also man kann dieses 1 bis 10 haben, aber wenn man das einem zu kompliziert ist, kann man das umschalten und dann kann man nur Herzchen oder nicht Herzchen vergeben, um das etwas einfacher zu bekommen. Und was auch schön ist, es gibt ein Check-in-Feature, also da kann man sagen, ich schaue diese Folge genau jetzt und dann können alle anderen Leute sehen, dass man das genau jetzt schaut und gegebenenfalls spoilen oder keine Ahnung.
Ja, man konnte die Folge halt dann ja direkt noch kommentieren und da hat man so einen schönen Kommentarfeed direkt zu jeder Folge und kann schon mal gucken, bevor man sie guckt, ja, wie viele Sterne wurden so im Durchschnitt gegeben und ja.
Also ich seh da ja schon ein gewisses Trollpotenzial, weil wenn ihr gerade sagt, ja halt mit diesem Feed von den Kommentaren und solchen Geschichten.
Die Kommentare lesen ich nicht vor der Folge durch, da ist die Spoilergefahr zu hoch. Was ich ein bisschen kritisieren möchte, ist die Infrastruktur. Also ich habe es ganz oft, dass es dann heißt, wir sind überlastet, tut mir leid. Und ich wollte auch zum Beispiel kam ich dann auf die Seite und eben gesagt, ah, schalte einen Adblocker aus, wir wollen auch Geld verdienen. Ich so, ja, gut, schalte ich ihn halt aus. Und dann bis jetzt ist das Banner auch bei ausgeschalteten Adblocker immer noch, schalte den Adblocker aus. Und ich so, hä, ich hab ihn doch ausgeschaltet. Und dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich mir halt so ein Premium-Feature. Hab's probiert mit der Kreditkarte, ging nicht. Hab's probiert mit PayPal, ging auch nicht. Seit 2 Wochen kann ich ich habe keine Möglichkeit, diesen Leuten Geld zu geben, weil sie entweder ihren Adblocker-Tracker nicht so justiert bekommen, dass der merkt, wenn der Adblocker dann ausgeschaltet wird, noch kann ich dort Sachen einkaufen.
Ja. Hast du mal versucht, deine Cookies zu killen und neue Cookies zu kriegen?
Ja, aber das ist sowas wird das sofort gemerkt, wenn ich den Adblocker ausschalte.
Aber ich dachte, nee, da müsste ich noch mal gucken. Da bin ich jetzt aber zu faul. Aber ich dachte, bei dir stand auch schon so Pro-User dahinter. Also als hättest du schon, wärst du schon auf der Stufe.
Aber ich hab diese Pro-Features nicht.
Okay. Ich find's ja immer interessant, wenn ich bei dir manchmal reingucke, was hast denn du so die letzten Tage geguckt? Und ja, das hat Christopher gestern geguckt. 10 Episoden, 3 Filme.
Das war jetzt die letzten Tage etwas, Filme habe ich gar nicht eingetragen. Das war die letzten Tage das irreführend, weil ich natürlich viel altes Zeug aufgeholt habe. Und man kein irgendwie unterscheiden kann von Sachen so, habe ich irgendwann mal geschaut oder habe ich gerade eben geschaut. Mhm. Ich benutze noch so eine andere App auf dem iPad, die nennt sich iTV, nicht zu verwechseln mit dem BBC iTV Player. Wo ich aber auch.
Die fährt ja, glaube ich, auch irgendwie mit auf der Infrastruktur. Ja, zumindest wurde sie von dem mit angeworben.
Genau, also die werben auch Apps, sie haben keine eigene iOS-App oder XMPC-App, sondern bewerben andere Apps, die das dann mit Track verbinden. Und ich benutze ITV, weil die noch so Statistiken haben. Wie viele Folgen hast du bisher gesehen? So 3700. Insgesamt Folgen hast du noch ungesehen? 2890. Und wie lange hast du in deinem Leben schon Serien geschaut? 4 Monate. Bin ich ein bisschen stolz drauf.
Was mir jetzt noch so ein bisschen fehlt, ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon so ein bisschen gefunden oder ist das ein Pro-Tool, keine Ahnung, dass man das schon so ein bisschen mit Watchever oder Netflix halt verknüpfen kann und das automatisch singt, welche Folge du geguckt hast und die dann halt auch als geschaut eingetragen wird oder halt auch mit iTunes.
Das wäre natürlich nett, aber bis jetzt gibt es nur, also es gibt den zum Beispiel den, wer ist der? Es gibt so ein so VLC fürs iPad, so ein Player, der alle Formate abspielen kann, nicht nur MP4. Okay. Der kann automatisch das bei Track eintragen, wenn du die Metadaten richtig bekommst, was eigentlich ganz einfach ist, wenn du die Videodatei vernünftig benennst. Aber das ist halt alles für lokale Videodateien und für Netflix oder Watchever oder iTunes habe ich noch keine Funktion entdeckt.
Was ist da eigentlich?
Entschuldigung? Ich glaube einfach, dass Watchever und Netflix keine richtig vernünftige API für sowas anbieten.
Naja, ich sag mal so, das ist jetzt keine wirklich große Magic zu sagen, hey, da guckt sich gerade den und den Stream an. Weil solche Geschichten wie Google Analytics und Crashlytics und weiß der Teufel nicht noch was, haben die sowieso mit drin.
Und wenn du also, auf iPad schaust?
Ja. Also das ist wirklich, ich weiß es halt eben aus dem Unternehmensumfeld, dass es halt wirklich keine große Magie ist, da irgendwie mitzukriegen, ah, der guckt gerade das. Und ich meine, bevor das ja
so. Also kann Google Analytics mitbekommen, wenn ich auf der iPad Netflix App einen Stream schaue?
Wenn die Leute, die Netflix die App gebaut haben, das Google Analytics mit drin haben.
Was ja, eben, das meine ich ja. Es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit von Netflix, das auszuleiten. Dann ist noch nicht geöffnet.
Die kriegen ja dann die Daten von Google Analytics, weil die wollen die Daten ja haben, um zu gucken, hey.
Ja, Netflix hat die Daten, aber die geben die halt nicht raus.
Da muss ich wohl gerade mal wieder rum Aluhuten. Also wenn da jeden möglichen Daten, ob ich will oder nicht, in irgendeiner App, die ich mir zugelegt habe, die noch nicht mal unbedingt was mit Google zu tun hat, Dinge mit Google Analytics abgleicht und da hochschiebt, dann ist das nicht unbedingt das, was ich wirklich haben will.
Das Ding ist halt einfach, dass Google Analytics prinzipiell erstmal sehr, sehr einfach einzubinden ist, weil die halt spezielle API-Funktionen halt für whatever, also für iOS, für Android und bla, anbieten und du das halt dann so quasi als Dienstnehmer dann quasi sehr, sehr einfach gemacht kriegst und die Daten halt auch sehr, sehr gut Also so rein freien marktforscherisch sehr, sehr gut aufgearbeitet bekommst. Und sehr, sehr
unterschiedlich. Aber Achtung, Achtung. Wenn ich jetzt die NSA bin und genau weiß, dass Google Analytics so ziemlich viele Daten sammelt, muss ich ja bloß bei Google Analytics eine Vektor reinbauen und habe da ziemlich low-hanging fruits.
Du musst nicht eine Vektor einbauen, du kannst Google einfach dazu zwingen, dass sie die Daten rausgeben.
Genau, die was sie auch schickt getan haben. Das gibt ja hier solche Briefe, ne? Die National Security Letters und dann hat sich das damit im Endeffekt.
Und dann darf Google nicht drüber reden und nicht mal drüber reden, dass sie nicht drüber reden dürfen.
Nicht, genau. Also solange wie sie drüber reden, ist das alles noch in Ordnung. Wie sage ich
das? Das ist alles so schlimm seitdem wir das wissen. Mir wäre es, ne.
Ja, Security
durch Ignoranz. Wert, dass wir es einfach nicht wissen oder ob es jetzt besser ist, dass wir es wissen, aber wir können ja eh nichts dran ändern.
Also ich will es schon wissen. Das ist vielleicht prinzipiell nicht mehr unbedingt mein Punkt, dass ich jetzt sage, okay, hätte mal lieber nichts gesagt. Aber
zumindest hat sich meine Einstellung zu so Leuten wie Markus Richter um 180 Grad gedreht. Davor habe ich immer so gedacht, naja, diese Aluhüte, so schlimm wird es schon nicht sein. Und ihr malt schon den Teufel ganz schön arg an die Wand. Und jetzt ist es halt alles ganz schön nachvollziehbar.
Findest du den Markus Richter, den Monoxid, jetzt außergewöhnlich aluhutig?
Davor fand ich ihn schon ziemlich aluhutig. Echt? Ja.
Also ich fand ihn immer relativ vernünftig, was das angeht. Also vielleicht bin ich selber ein bisschen aluhut, das kann natürlich auch sein.
Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach so,
immer diese Runterzieher-Themen. Haben wir denn nicht noch was Lustiges?
Ja, ich habe noch einen heißen SM-Scheiß, aber der ist gar nicht so SM, mehr so Scheiß.
Okay.
Es gibt nämlich einen neuen Musikstreaming-Dienst, nennt sich Tidal. Den gibt's bisher nur in USA und UK, aber gibt ja Wege und Mittel, das zu erreichen. Und der wirbt damit, dass er eine lossless Streaming-Service anbietet, also 4K für die Ohren.
Okay.
Und das ist nicht nur PR-Gewäsch, sondern ich habe unseren hauseigenen Audiophilen drauf angesetzt, nämlich den Herrn Martinsen. Und er hat gesagt, er hört da auch schon mehr Dynamik raus und dass man durchaus den Unterschied merkt, wenn man sich damit auskennt. Also das schlägt sich dann auch im Preis nieder. Das kostet 19,99 im Monat.
Ich glaube auch nicht, dass man das jetzt unbedingt aufs Handy gestreamt haben möchte.
Doch, es gibt eine App, aber du willst es halt nicht mit deinem 3G 1 Gigabyte Vertrag anhören, sondern halt im Zweifelsfall übers WLAN.
Die Frage, die sich mir da halt eher stellt, ist, dass der Herr Martinsen ja schon trotzdem dadurch ein bisschen vorkonditioniert war, dass er weiß, dass das wahrscheinlich was Besseres ist. Und man eigentlich da Doppelblindstudien bräuchte, um
da. Also ich glaube, der Herr Martinsen hört sowas raus. Also wenn das jemand raushören kann, dann er.
Also ich müsste es mal mit ordentlichen Kopfhörern anhören. Ich denke auch, dass ich, weil ich mir kaum gestreamte MP3s anhöre.
Aber aus dem wissenschaftlichen Anspruch heraus wären Doppelblindstudien schon besser.
Das ist natürlich richtig.
Also wollte ich gerade mal so einen Raum werfen für Leute, die halt was suchen, was etwas qualitativer ist. Sie haben so eine komische Werbekampagne mit: Ein richtiger Mann braucht drei Dinge, eine glaubhafte Unterschrift, noch irgendwas und irgendwie gute Musik, ich weiß es nicht. Weil so ein Männlichkeitsgewäsch, aber der Dienst an sich sieht sehr schick aus, außer halt, also schaut euch nur den Webplayer an, die App sieht aus wie OS X 8, anscheinend funktioniert's. Sie haben auch, was hier noch ihr zweites Selling Point ist, dass sie eine Redaktion haben, also dass es immer Artikel auch gibt zu bestimmten Künstlern. Halt wie bei Spotify, aber noch etwas mehr kuratiert. Dafür, dass sie eine etwas kleinere Auswahl haben, sitzen auch mehr Leute dahinter, die sich die Musik anhören und sagen, das ist gut, das ist nicht so gut. Ja.
Also ich hab mir jetzt gerade so nebenher den Werbespot angeguckt, der ist wirklich richtig scheiße.
Ja, ja.
Also
von dem sollte man sich nicht täuschen lassen.
Ja, wie gesagt, also ich würde es mir gerne mal mit ordentlichen Kopfhörern mal anhören, weil mich nervt teilweise wirklich die Komprimiererei bei Streamingdiensten.
Also ich meine auch, da irgendwie mehr Dynamiken rauszuhören, aber ich kann das nicht beurteilen.
Das war ja auch lustig letztens. Der Ralf Stockmann hatte da was getwittert von einer Remastered Vinyl, die er sich da reingelegt hat. Und da habe ich ihn halt gefragt, ja, ab wie viel Datentiefe kann denn eine CD oder irgendein anderes Medium es schaffen, die Schallplatte zu überholen von der Soundqualität? Da hat er gesagt, naja, das kann man nicht so einfach sagen über Twitter. Ich schreibe dir mal drüben auf adn.dm. Und dann kam da ein riesenlanger Roman zu dem Thema.
Also so kurz gefasst, glaube ich, dürfte da rausgekommen sein, so eigentlich gar nicht. Klar, logisch ist natürlich jetzt...
So kurz gefasst kam auch mit raus, dass das Signal von das, was da von der Schallplatte runterkommt, eigentlich gar nicht so qualitativ gut ist. Das wäre ein extrem leises Stromsignal, was dann halt erst noch durch eine Vielzahl an Effekten und Verstärkern wieder durch muss. Und
das muss halt durch entsprechende Vorverstärker, die dann halt entsprechend gut sein müssen.
Und die dann auch entsprechend Equalizer drauflegen, dass dann zum Beispiel noch Bass reinkommt.
Ja, ja, ist richtig. Der Bassbereich ist bei den Platten relativ schwach. Ja.
Das fand ich schon lustig.
Ja, schon. Aber ich glaube, das Ganze digital abzubilden, ich meine, die CD kommt schon nah ran, aber die ist halt trotzdem nicht stufenlos und das ist halt der Punkt. Hängt aber auch immer falls, also das, da geht's dann halt wirklich teilweise schon in die Audio-Esoterik, also wo du dann, wo es Leute gibt, die halt der Meinung sind, sie hören ganz genau raus, ob das jetzt ein CD ist oder ob das jetzt wirklich ein Vinyl ist und das vielleicht noch auf derselben Anlage mit denselben Vorversteigern und blablabla.
Was ich halt immer gesagt, so ein Bild habe von digital, was das analog halt immer voraus hat, ist, das ist ein fester Wert. Also bei analog, wenn da ein Staubkörnchen drauf liegt, zum Beispiel auf der Rille, hast du halt einen Knacksen drin. Oder nee, wenn
es gibt Leute, die verkaufen Geräte, die statische Aufladung von CDs entfernen sollen, weil dadurch nämlich die CD angeblich besser klingen sollte. Wie gesagt, es geht halt in dem Bereich, also gerade was so Hi-Fi und Audio ist, geht sehr, sehr schnell in Richtung Esoterik und da kommt halt teilweise ein Kackscheiß bei raus. Ja.
Für mich wäre es halt logischer, dass digital dadurch, dass es eigentlich fest vorgeschrieben ist und da wenig Spielraum lässt, weil zwischen einer 1 und einer 0 ist doch hier halt relativ.
Ja, dann hast du aber Audio sowieso prinzipiell erstmal komplett noch nicht so richtig für dich erfasst, weil zum Beispiel CD-Produktion passiert ja mittlerweile in 96 Kilohertz.
Okay.
Wobei für eine CD eigentlich 46,1 Kilohertz eigentlich reichen, weil mehr kann die CD sowieso nicht.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem immer besser, das Mehrfleisch zu haben, um auch mit dem Mehrfleisch arbeiten zu können. Also eben höhere Bittiefe und quasi mehr Informationen zu haben. Und das ist halt der Punkt bei Digitalem. Du hast halt nie stufenlos eine komplett hundertprozentig genaue Abbildung der analogen Daten.
Du hast nie stufenlos eine komplette Rutsche könnte man sagen.
Ja, aber, genau.
Aber sonst die Stufen aber sind halt festgelegt und die Stufen klingen in 10 Jahren noch genauso, wie sie heute klingen, würde ich mal denken, oder? Also die Daten, die ändern sich ja nicht.
Wenn du jetzt ein ordentliches Mastering-Band hast, was du jetzt auch gescheit aufgehoben hast und alles und drum und dran, dann sind die auch sehr, sehr langlebig. Also die verändern sich eigentlich in der Regel kaum. Ich sag mal, ich will nicht sagen gar nicht, weil ein analoges Mastering-Band hat ja dann trotzdem halt Magnetismus und so, ne?
Ja. In der Berufsschule hatten wir da mal über Videospeichermedien hatten wir das, den Unterschied zwischen digital und analog. Und da hatte unser Lehrer uns das so gemacht, dass die analogen Bänder, die sind ja so magnetisch. Und je nachdem, in welche Richtung die Magnete gedreht sind, hier kommt da halt ein anderes Signal an. Und bei analog hättest du das Problem, dass wenn sich das nur ein Stückchen verschiebt, was bei einem Magnetband schon passieren kann, wenn du da mit einem Magneten dran rumfährst.
Ich habe schon ganze Audio,
dass da alles kaputt ist.
Ich habe schon Audioproduktionen daran scheitern sehen, dass mitten in Aufnahmesessions eben von diesem riesengroßen Magnetband der Turmkopf gestorben ist.
Okay.
Und die im Prinzip die Aufnahmen weghauen konnten, weil halt einfach die Kalibrierung von dem Tonkopf dann nicht mehr möglich war. Beziehungsweise der Typ in dem Studio hat sich, glaube ich, 3 Tage hingesetzt und hat den Tonkopf neu kalibriert, sodass der wieder auf die Aufnahme passte, weil sonst halt zwischendrin die einzelnen Tonspuren nicht mehr funktioniert hätten. Und also das war damals schon noch eine wesentlich filigranere Technik als heute. Ich meine, gut, wenn du heute eine Festplatte wegstirbst, hast du im besten Fall ein Backup, was du sowieso haben solltest. Und aber.
Und dann hatte der Herr Grau halt doch extra noch dazu gesagt, ja, bei digital ist es dann halt so, dass das halt zum Beispiel so gemacht wird, wenn der Magnet nach vorne guckt, dann ist es 1 und wenn der nach hinten guckt, ist es 0 so ungefähr. Also auf das Modell hat er es runtergebrochen und wenn es dann mal eins von den Magneten so ein kleines Stückle um 10 Grad verdreht, dann ist es halt trotzdem noch 1.
Ja, weil du da halt eine gewisse Karenz oder eine gewisse Toleranz drin hast, ja, logisch. Ja, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr tiefgreifendes Thema. Also und es geht halt schnell in Richtung Esoterik, das halt.
Ja.
Es gibt Leute, die kaufen sich halt Kabel mit goldenen Anschlüssen, weil sie der Meinung sind, dass das bisschen aufgedampfte Gold, was da auf dem Anschluss drauf ist, halt den Klang ihrer Anlage verbessert. Und das ist halt Käse.
Ja, da ist dann wirklich nichts mehr dran und das schockgefrostete CDs halt besser klingen oder sowas. Oder ja, dass man
genau so ein Scheiß.
Die Kabel schockfrosten muss und irgendwas mit Diamant und Gold und obwohl das wohl nach Studien überhaupt nichts bringt, den Doppelblindtest.
Magnets, how do they work?
Da kann ich ja nochmal kurz diese eine Folge vom Huxilla-Podcast empfehlen, wo der Ralf Stockmann mal zu Gast war und das mal alles so ein bisschen aufgedröselt hat.
Ja, genau, was alles nicht funktioniert.
Mhm. Ja, also wie gesagt, das Teil, ich werde es mir mal, die werden ja bestimmt auch irgendwie so ein Trial.
Ja, sieben Tage musst du dich halt mit deiner PayPal anmelden und dann kannst du dich ja sofort wieder kündigen und dann.
Mhm. Ja, nee, also werde ich mir auf jeden Fall anhören, finde ich prinzipiell spannend, weil ich halt teilweise auch Pack-Artefakte halt schon in irgendwelchen Audiodateien höre und naja, das nervt mich halt.
Ja. Ich höre sowas zum Glück nicht.
Hm?
Wir haben halt auch keine geschulten Musikerohren.
Naja, Musikerohren, also geschult, ich würde meine Ohren ja eher als misshandelt bezeichnen. Aber gut, ja, nee, ein bisschen was ist da schon hängen geblieben. Ja. Gut,
Fertig.
Moment.
Ah, fertig. Dann kommen wir jetzt zum Thema Filme. Und da hast du, Stefan,
halt. Schau doch mal ins Trello.
Bücher, Comics.
Nee, also Titel und dann steht da Filme.
Nein. Da steht.
Achso, The Martian.
Wolltest du es einfach dreist übergehen, meinen Eintrag?
Da stand niemand drin.
Ja, jetzt stehe ich da drin. Im Geiste. Okay. Ja, also ich wollte ja ein Buch vorstellen zu dieser Sendung und da ich da wollte ich mich gerade nochmal für bedanken, liebe Frau Krünkere, danke für deine Geburtstagsgeschenk. Ich habe 4 Polen im Auto von Alexandra Tobor geschenkt bekommen, unserer allerliebsten Frindheit-Podcasterin, die auch so in ihrer Freizeit Bücher schreibt. Und das habe ich leider nicht geschafft zu lesen, dafür habe ich mir aber ein Hörbuch geholt. Hörbuch gehüllt, nämlich The Martian von Andy Weir, um auf den Markus Richter zurückzukommen, der hat das als sein Lieblings Science-Fiction-Buch zurzeit beschrieben und andere Leute, denen ich auf Twitter folge, sagen auch, dass das ganz grandios ist. Da habe ich gedacht, okay, dann hole ich mir das mal. Und es ist wirklich grandios. Ausgangslage ist ein Astro, also die, es gibt schon die dritte Mars. Es gibt schon die dritte Mars-Mission, Ares 3, und dort wacht ein Astronaut auf dem Mars auf. Sein Anzug ist durchlöchert, er blutet und merkt, dass die komplette Crew weg ist. Also er ist gestrandet auf dem Mars, hat nur noch für 65 Tage Versorgung, muss aber 4 Jahre warten, bis die nächste Mars-Mission kommt, um ihn abzuholen. Was macht er jetzt? Und er MacGyvert sich sozusagen sein Überleben zusammen. Also als Botaniker und Ingenieur, was ganz praktisch ist, weil er pflanzt Kartoffeln in seiner Wohnkuppel an, er grabt einen 20 Jahre alten Mars Rover aus, um mit der NASA kommunizieren zu können. Und es ist einfach erstens sehr lustig geschrieben, also dieser Typ reißt dauernd Witze und dann habe ich jetzt halt nur noch für 100 Tage Strom, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Also er hat so eine sehr kaltschnäuzige Art. Und gleichzeitig sieht man halt, wie auf der Erde alle ihn erst für tot halten. Und dann entdecken, dass er doch noch lebt und dann fieberhaft versuchen, ihn irgendwie am Leben zu halten, bis halt die neue Mars-Mission kommt oder die Astronauten, die sich gerade auf dem Rückflug befinden, die aber noch 10 Monate brauchen, gibt es jetzt die Entscheidung, fliegen sie zurück oder nicht. Und ja, das ist sehr lustig geschrieben, aber auch sehr wissenschaftlich gut aufgearbeitet für mich als Laien. Also ich sehe da jetzt keinen groben Fehler. Mhm. Also so recherchiert, wie man auf dem Mars lebt, welche Bedingungen dort herrschen, wie man das aufbauen muss. Also sehr gut. Es ist fast keine Science Fiction, es ist fast schon Science.
Also es ist so Sachen, ein Übertriebenes zum Beispiel, ja, dass nach 3 Missionen schon der Mars terraformt ist und man da komplett drauf atmen kann und sowas. Nein,
das ist einfach wie die Apollo-Mission zum Mond.
Hat jetzt geklimpert.
Ich weiß nicht.
Profis.
Wie die Apollo-Mission zum Mond sind es halt die Mars-Missionen und die leben halt in so einem, in einem besseren Zelt. Für einen Monat und dann fliegen sie halt wieder zurück. Und das einzige wirklich Science-Fiction-artige daran ist halt dieses Transportmittel, weil die NASA hat nochmal ihr komplettes Geld drauf aufgewendet, ein Schiff mit Ionenantrieb zu bauen. Das sind irgendwie Argon-Ionen, die dann nach hinten ausgestoßen werden und anstatt wie bei einer Verbrennungsrakete einmal einen riesigen Schub zu geben und dann treiben zu lassen, beschleunigt so ein Ionenantrieb ganz, ganz langsam, aber dafür eine sehr lange Zeit und damit können sie sehr, sehr schnell werden.
Hast du gerade Argon-Ionen gesagt?
Ja.
Also, soweit ich das sehe, ist ein Argon ein Edelgas und es braucht keine Ionenbildung mehr, um den Edelgaszustand zu bekommen, weil es schon ein Edelgas ist.
Nein, aber
Ionen, also die werden halt Argon-Ionen.
Ich lies das Buch, dann verstehst du, was ich meine. Also irgendwie werden da Ionen nach hinten ausgepustet und dadurch kann das Schiff zwar nur sehr langsam, aber dafür sehr gut beschleunigen. Und sie müssen auch irgendwie 5 Monate abbremsen, um auf die Geschwindigkeit von der Erde zu kommen.
Und also Entschuldigung, wenn ich ja gerade unterbreche, aber das erinnert mich irgendwie an diverse Filme, die ich irgendwo schon mal gesehen habe. Also Red Planet, Mission to Mars und so ein bisschen so die Ecke, oder?
Es ist halt nicht Horror und auch nicht irgendwie Science Fiction, sondern einfach, es wurde mal beschrieben zwischen Castaway und Apollo 13.
Ja, man muss ja sagen, dass alles ein Remix ist und für mich klingt das halt so ein bisschen nach einer Robinson Crusoe-Geschichte halt, die so ein bisschen ins All und in ein bisschen Science Fiction-Setting reingelegt
wurde. Ja, stimmt.
Ja, aber es ist halt gut gemacht und ein guter Remix ist gut geklaut, ist besser als schlecht selber gemacht.
Ja.
Also der wird auch, dieser Andy Weir wird gerade abgefeiert von allen Literaturkritikern, weil das Buch anscheinend so gut ist und es ist auch schon eine Verfilmung mit Matt Damon geplant.
Matt Damon.
Ja,
ich hatte genau dasselbe im Kopf.
Matt Damon. Matt Damon im Weltraum. Ja, da freue ich mich auch schon
drauf. Matt Damon braucht auch Developers.
Developers. Kommt November 2015 der Film und davor kann man sicher nochmal das Buch anhören. Gibt es auch in deutscher Übersetzung, auch als Hörbuch. Es tauchen keine Aliens auf oder irgendwie sowas, sondern es ist einfach NASA-Fiction.
Also nicht sowas wie zum Beispiel, wie hieß der gleich, Marskrieger oder sowas.
Wie
hieß denn das Buch gleich, wo die Menschen von der Erde weg sind und auf dem Mars da nach Leben suchen und auf der Erde ist riesiger Krieg und
Babylon 5.
Das hatte letztens auch der Spoiler-Alert irgendwie besprochen.
Nein, das ist einfach, das Buch heißt The Martian, weil er halt der erste Marsianer ist, weil sobald man Ackerland oder irgendwas pflanzt auf einem Planeten, hat man es kolonisiert. So sobald man irgendwas anbaut auf einem Stück Land, dann gilt dieses Land als kolonisiert. Und da er diese Kartoffeln in seiner Wohnkoppel züchtet, hat er als erster den Mars kolonisiert. Und ist somit der erste Marsianer, der erste echte Marsianer.
Neben den Robotern, die wir heute schon gelernt haben, den Mars beherrschen.
Genau, und einen Roboter macht er sich ja dann zu nutzen, um mit der NASA zu kommunizieren. Was ganz lustig ist, und er macht auch so Sachen wie Feuer, weil er erzählt dann so, sie können jeden NASA-Techniker fragen, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Und alle würden ihnen sagen, Feuer. Was macht er? Er zündet Wasserstoff in seiner Wohnkuppel an. Damit er Wasser aus dem Hydratium, so einem Treibstoff, destillieren kann, weil er braucht halt Wasser, um zu überleben und seine Kartoffeln zu wässern. Mhm. Er macht halt so verrückte Sachen und dann fliegt ihm auch mal das Ganze, der fliegt mal irgendwie mit der Luftschleuse raus, weil die Kuppel reißt und
Naja, und wenn man Wasserstoff verbrennt, dann reagiert das halt auch mit dem Sauerstoff in der Luft und es wird Wasser draus.
Ja, er senkt irgendwie den Sauerstoff und hat er nicht bemerkt, dass er einen Wasserstoffleck hat. Dann flüchtet er sich erstmal in seinen Mars-Rover und dann macht er so, okay, ich senke jetzt den Sauerstoff ab, nehme eine kleine Sauerstoffflasche und brenne das kontrolliert ab. Er macht halt ganz verrückte Sachen und es ist echt richtig cool geschrieben und es gefällt mir gerade sehr. Er dann auch so, dann irgendwie chattet er dann mit der NASA über diesen Pathfinder, diesen Mars Rover, und dann hält sich auch nicht mit Schimpfwörtern zurück. Eure Botaniker können sich mal selber ficken. Ich kann hier das schon selber machen. Und dann sagt so Mission Control, ja, du weißt schon, dass alle deine Chats-Nachrichten live weltweit übertragen werden. Und er so, guck mal, ein paar Titten. Und macht dann ein kleines Brüste-Emoji-Con aus seiner Tastatur, einfach um die Leute zu trollen. Also, ist einfach mit sehr viel Witz geschrieben. Lässt sich sehr, sehr angenehm lesen.
Ist das ein relativ neues Buch, oder?
Das ist ziemlich komisch. Also, die E-Book-Variante ist schon 2011 rausgekommen, aber die Print-Variante und Print, wie wir alle wissen, ist das Einzige, was zählt, ist jetzt vor einem Monat erschienen. Deswegen ist es noch so in den Medien.
Print, Buch.
Ich recherchiere das gerade mal.
Ist natürlich seltsam, ne, dass das E-Book zeitig rauskommt. Wobei, vielleicht ist es ja einer von den Autoren auch, die das mehr so über den E-Book-Markt halt geschafft haben und dann halt später erst als Print aufgelegt worden sind.
Also hier steht, es war originally self-published in 2012, bevor der Verlag Crone die Rechte dran gekauft hat und es 2014 nochmal neu rausgebracht hat. Also wurde sozusagen erst jetzt entdeckt. Mhm. Das Audiobook kam sogar noch vor der Print-Variante raus.
Ja, das ist halt bei diesen Selbst-Published-Dingern, ne?
Das Cover ist auch richtig cool, das schicke ich euch gerade mal.
Hat sich jemand schon mal von euch dieses Buch-Kommentier-Social-Media-Ding angeguckt, wo der MS Pro auch sein Buch reingestellt hat?
Also so heiß ist mein Scheiß jetzt auch nicht.
Okay.
Also ich muss ja zugeben, dass ich jetzt als Buchkritiker, glaube ich, nicht das wirklich tiefe Verständnis dafür hätte, da irgendwelche Bücher zu rezensieren, weil.
Nee. Das ist mehr so Facebook für Bücher.
Ja, schon, aber.
Also kannst du auch pro Seite dann kommentieren.
Ich weiß nicht, also bei Filmen halte ich mich zumindest noch im Ansatz für vielleicht halbwegs glaubwürdig, dass ich da zumindest ansatzweise noch eine halbwegs sinnvolle Meinung dazu irgendwo zu abgeben könnte, aber bei Büchern irgendwie.
Da wir gerade das Wort Film und eine halbwegs angenehme Meinung dazu bilden können wir dich ja gleich mal zu der Meinung von deinem Film befragen, den du hier eingetragen hast.
Wenn ihr dann mit dem Marsianer da fertig seid, ja klar. Ich habe durch Zufall letztes Wochenende einen Film gesehen, den ich noch nicht kannte. Jetzt erstmal so zum Thema, wie aktuell ist das Ding eigentlich? Gar nicht. Erscheinungsjahr ist 98 gewesen, ist so eine kleine Arthouse-Geschichte gewesen. War wohl auch ein relativ günstiger Film, 60.000 Dollar sind jetzt für einen Film wirklich nicht so viel. Hat allerdings 3 Millionen US-Dollar eingespielt, was für einen Film dann schon ein bisschen mehr ist. Ist ein Film von Darren Aronofsky, also von dem, ja, sogar Filmregisseur, ja, klar, natürlich ein Filmregisseur. Und ja, Darren Aronofsky kennt man, glaube ich, schon ein bisschen, so wahrscheinlich spätestens seit Requiem for a Dream. Oder was auch ein ziemlich toller Film von dem ist, The Fountain. Wer den nicht kennt, ist mit Hugh Jackman, ist ein, finde ich, total toller Film. Der auch ziemlich, ist ein cooler Film, also alles andere würde jetzt spoilern, mache ich nicht. Ich habe mir aber Pi angeguckt, also Pi wie halt die Zahl. Untertitel ist System im Chaos im Deutschen, Originaltitel ist halt im amerikanischen oder im englischen plus Pi. Und dreht sich um einen Mathematiker, der quasi so, wovon eigentlich alle Mathematiker träumen, so diese eine wahre Formel zu finden, mit der sie eigentlich die, die ganze Welt erklären können. Und der trifft da halt so im Verlauf des Films dann immer mehr und mehr und mehr irgendwie in Wahnsinn ab, leidet teilweise durch sein Umfeld bedingt, teilweise einfach so halt an einem ziemlich ordentlichen Verfolgungswahn. Und es ist teilweise ganz, ganz witzig, also ein bisschen putzig gemacht, weil man sich halt ein bisschen mit Computer auskennt, weil der sich da halt irgendwie einen Computer selber gebaut hat und das ist halt die Überrechenmaschine und die Maschine soll halt dann irgendwie die Formel dann richtig berechnen und damit versucht er im Prinzip anhand von irgendwelchen Blättern und Börsenkursen und teilweise noch der Kabbala, also hier dieser jüdischen Schrift da, da irgendwo eben das System zu finden und ist immer ganz kurz davor und dann kommt irgendwie noch eine Software vor. Also ist alles ganz wird. Das Coole oder Bemerkenswerte, was ich an dem Film fand, war, das ganze Ding ist in komplett schwarz-weiß gemacht. Also auch in schwarz-weiß gedreht. Sah für mich auch ziemlich analog aus, der ganze Kram. Also jetzt nichts irgendwie mit Digitalkameras. Und ich fand den halt von den Bildern her teilweise echt geschickt gemacht und richtig schön gemacht. Ja, Story ist ganz nett, halt auch mit diesem, halt gerade Mathematiker beim Durchdrehen. Ich sag mal, das funktioniert eigentlich, denke ich, seit Beautiful Mind ganz gut. Geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung, aber nicht ganz so. Also der wird da teilweise auch wesentlich bildhafter, was dieser ganze Wahnsinn dann so angeht, in den der Hauptdarsteller da langsam reingleitet. Also ich fand ihn ganz nett, ist ein Film, den kann man sich mal angucken, ist jetzt mit 84 Minuten auch nicht so lang. Gibt's auch noch irgendwie bei Watch Ever und so. Kann man, denke ich mal, machen. Kann man sich mal mit reinziehen, irgendwie.
Das wäre nämlich auch meine erste Frage gewesen, dass, das klang jetzt alles sehr nach Beautiful Mind. Also ein Mathematiker, der unter Verfolgungswahn leidet und irgendwelche Formeln entdecken will oder Muster. Also, es klang jetzt schon sehr danach, wenn du sagst, wann ist Pi erschienen?
98.
98, der ist ja wesentlich davor dann erschienen.
A Beautiful Mind, wann kommt der das? Weiß ich, also weiß
irgendwann
ich.
Irgendwann in den 2000ern, glaube ich.
Okay.
Und The Beautiful Mind ist ja auch dann mehr ein Biopic als eine Geschichte.
Schon 2001 ist Beautiful Mind rausgekommen. Ist vom ganzen Film, also schon mal allein dadurch, dass der Film halt komplett in Schwarz-Weiß gemacht ist. Auf analogem Material gedreht ist, hat er eine komplett andere Wirkung, finde ich. Einfach optisch schon mal. Und der ist auch ganz anders, wo halt Beautiful Mind da teilweise noch an der Universität spielt und mit diesem ganzen Umfeld ist der Typ halt schon so durch, dass er sich irgendwo in Chinatown in seiner Wohnung einschließt und die ganze Wohnung im Endeffekt halt zu einem Computer umgebaut hat. Und das ist halt schon, also ist was ganz anderes eigentlich. Also das einzige Verbindungsstück, was ich da jetzt wirklich mit Beautiful Mind sehen würde, wäre halt wirklich, es ist halt Mathematik. Ja.
Ja. Da könnte ich ja mal noch kurz zu Protokoll geben, dass ich letzte Woche, also am Wochenende, auch einen relativ alten Film gesehen habe zu einem Thema, was wir schon unter den Serien besprochen haben. Da kann ich ja noch kurz erklären dazu, dass wenn sich Filme bei mir so eine Woche oder länger als eine Woche rumtragen und ich immer noch mit der Handlung oder einzelne Szenen im Kopf habe, dann ist das immer ein Zeichen, dass das ein guter Film ist. Und das ist bei mir aktuell wieder so mit Fargo. Dass da immer noch Bits aus dem Film und Szenen ständig im Kopf rumschwirren.
Kann ich nochmal vielleicht kurz zu Pi zurückkommen? Ja. Es gibt auch, also es zieht sich so durch den ganzen Film so kleine Dinge, die, wenn man weiß, worauf man drauf achten muss, dann hat man da so richtig Spaß mit dem Film, weil da werden eben solche Sachen wiederholt wie die Fibonacci-Serie, was halt einfach eine Zahlenserie ist, eine ziemlich berühmte, aus der dann der goldene Schnitt hervorgeht und beziehungsweise andersrum. Ja. Ja, also da hat man dann bei dem Film eigentlich auch relativ viel Spaß.
Ja, das klingt mir also auch nach einem Film, den man gerne mehrmals sehen möchte, weil man bestimmt bei jedem Gucken wieder neue Sachen noch entdecken kann.
Ja, denke ich schon. Ja. Also es ist jetzt nicht so der übermäßige, riesengroße Klassiker, den man halt irgendwie jeden, so also den man wirklich jeder mindestens zehnmal gesehen haben sollte, aber ist ein netter Film und kann man sich mal angucken.
Okay. Dann können wir jetzt mal den Trailer abspielen.
Genau, wir machen wieder unsere beliebte Rubrik. Wir schauen Trailer an und reden dazu. Diesmal hoffe ich nicht, dass es auf der Aufnahme landet, dieser Trailer.
Ja. Moment, die Traditionsrubrik?
Die traditionsreiche Rubrik. Wir schauen Trailer an und reden, also machen einen Trailer-Audio-Kommentar. Ja, und wir besprechen dieses Mal den wahrscheinlich am meist erwartetsten Trailer der Welt, nämlich den ersten offiziellen Trailer zu Avengers Age of Ultron. Ja, der Film kommt nächstes Jahr im Mai raus. Und das war ein bisschen lustig, der wurde irgendwie im Internet geleakt. Und dann hat Marvel so getwittert, damn you, Hydra! Und hat ihn dann richtig veröffentlicht, kurz danach.
Also kann man vielleicht auch nicht unbedingt so genau sagen, wie viel an dem Leak jetzt wirklich dran gewesen ist.
Ja, also ich nehme einfach an, dass da irgendjemand zu früh irgendeine Pressemitteilung rausgehauen hat. Und ja, aber der Trailer sitzt draußen und es gibt zwei Versionen. Es gibt einen, wo nur ein bisschen viel geredet wird und ein anderer, wo auch noch eine richtig nette Szene drin ist. Und wir schauen uns den letzteren an. Und ja, ich würde einfach mal sagen, wir fangen an. Ich zähle von 3 wieder runter. 3, 2, 1, Klick. Ja, wir sehen New York und da ist der Hammer. Ja, da hocken sie und was so Superhelden halt so machen, sie reden miteinander.
Tony Stark.
Genau, und trinken Bier. Ne?
Und Tony Stark versucht den Hammer hochzuheben. Mhm. Was und natürlich jetzt bringt der Iron Man Gear an.
Ich finde es ja schön, dass sein Iron Man Hand auch kleine Düsen hat. Ja, das ist jetzt. Mhm. Und hier Foreshadowing. Der Hammer bewegt sich. Aber er kriegt es nicht hoch.
Was heißt Foreshadowing?
Ja, dass
er wahrscheinlich doch weiblich wird, oder was?
Nein, dass Chris Evans den Hammer bewegen kann. Das heißt also, dass Captain America irgendwann mal mit dem Hammer zuschlägt. Mhm. Ja, Thor kann ihn natürlich hochheben.
Ja, logisch, weil er ist ja Thor, ne?
Und?
Ich kann nur ein bisschen rumwürfeln. Ich habe übrigens ich hatte vorher auch den Trailer gesehen gehabt und hatte aber den anderen gesehen gehabt, also wo halt einfach bloß hier aneinander gebastelte Action-Szenen sind.
Ja. Ist der Captain America jetzt schon nach der Comic-Vorlage auch?
Nein, das sieht man doch.
Aber wird er umgewandelt werden?
Ich finde übrigens die Robis finde ich echt sau cool.
Die was?
Also diese Androiden, wahrscheinlich Ultron, das sein wird dann, der da halt so in diesem halb kaputten Iron Man Anzug da so reingestolpert kommt und finde ich sau cool gemacht. Mhm. Gefällt mir richtig gut.
Ja. Ja, also die Comics und die Filme operieren ja unabhängig voneinander. Also man darf jetzt nicht darauf schließen, dass jetzt irgendwas in den Filmen passiert, nur weil es in den Comics so passiert. Die sind ja getrennt, mehr oder weniger. Also natürlich versuchen sie da irgendwie eine Konsistenz zu kriegen, aber dass Thor weiblich wird, sehe ich da jetzt nicht bis 2019.
Aber ich denke mal, für echte Fans, also da haben wir wieder das echte Fans- und Modefans-Ding, sind doch schon die Comics mehr Kanon als die Filme, oder?
Nö, die existieren einfach nebeneinander und jeder hat seine Berechtigung. Also Comicleser sind ja auch schon dran gewöhnt, dass es mehrere parallel existierende Universen gibt. Also es gibt ja zum Beispiel ich kenne mich jetzt mehr bei DC aus, da gibt's ja Detective Comics, wo Batman ist, und dann gibt's eine andere Comicreihe, wo er mit Robin arbeitet, und dann gibt's doch eine Comicreihe, wo Batgirl Protagonistin ist, und alle laufen gleichzeitig, also erscheinen gleichzeitig, und jedes hat ein anderes, mehr oder weniger anderes Serienuniversum. Ja. Natürlich gibt es bei Marvel diese Ereignisse, also zum Beispiel Infinite Crisis oder Secret Wars, wo in mehreren Comicreihen ein Handlungsarc ist, also dass zum Beispiel die Kree die S.H.I.E.L.D. infiltrieren, also da gibt es schon Ereignisse, aber das ist halt trotzdem mehr oder weniger getrenntere Universen. Also es gibt ja auch Uncanny X-Men und die normalen X-Men und X-Men plus Avengers. Also da die Filme haben ihr eigenes Filmuniversum und also das Marvel Cinematic Universe, wie man es so schön nennt, und dann gibt es natürlich die Comics.
Ja, bei mir flog letztens durch die Timeline, ich weiß nicht, wie aktuell das wirklich ist, aber zumindest stand da drüber aktuell, dass Marvel halt aktuell ist eine dritte Phase vom Ausrollen des irgendwie Cinematic Universe preisgegeben hat und welche Filme da wann kommen.
Ja klar, das kann man jetzt, können wir gerade kurz besprechen. Ich suche, jetzt habe ich mich gerade wahrscheinlich stumm gestaltet.
Mhm.
Ich suche das jetzt eben raus.
Mhm. Ja. Hatte ich jetzt auch irgendwie jetzt schon so ein paar Zahlen und ein paar Daten eben durch dieses Internet gegeistert, weil Marvel das halt relativ groß auch enthüllt hat, wie sie sich da so jetzt so die nächsten paar Jahre dann eben an Cinematic Universe vorstellen und was da jetzt alles kommt. Ich finde es bei Marvel immer noch relativ lustig, dass das halt irgendwie so universumsmäßig trotzdem irgendwie aneinander passen soll. Also da bin ich echt mal gespannt, wie gut das dann wirklich funktioniert, zum Beispiel eben mit so Serien eben wie den Guardians. Wobei es das ja eben in den Comics ja sowieso schon gibt, und von daher müssen wir mal schauen. Also ich kenne ja die Comics jetzt noch nicht weiter, ob das dann wirklich so richtig ordentlich Sinn ergibt oder eben nicht.
Kleinen Moment noch.
Genau. Im dritten Teil kommt zum Beispiel noch ein Avengers 3-Film dann raus, der an zwei Teile geteilt ist und dann halt Infinity War heißt.
Also ich habe jetzt hier die Liste vor mir. Marvel Cinematic Universe Wikipedia-Artikel hat das aufgeschlüsselt. Mhm. Also der erste, also was jetzt noch kommt, was in der Zukunft liegt, ist Avengers Age of Ultron, 1. Mai 2015. Und Ant-Man, 17. Juli 2015, ist beides noch Phase 2, also Phase 2. Und Phase 3 beginnt dann offiziell mit Captain America Civil War. Und hier sehen wir das schon, was du vorhin gefragt hast. Diese Civil War ist eine ziemlich berühmte Storyline in den Marvel Comics, aber die wurde dort schon abgeschlossen. Aber die wird jetzt hier nochmal aufgegriffen. Ja, also okay. Das ist der dritte Captain America Teil, der das mit was im zweiten angefangen wurde, mit dem Winter Soldier und solchen Sachen und mit Falcon und mit dem Fall von S.H.I.E.L.D. Also im Grunde ist ja die S.H.I.E.L.D.-Serie so ein inoffizielles Captain America Sequel, weil S.H.I.E.L.D. behandelt ja sehr nah das, was bei Captain America passierte, gerade im zweiten Teil. Und das wird jetzt hier nochmal weitergeführt. Dann geht's weiter mit Doctor Strange, das ist der Sorcerer Supreme. Das ist eine sehr interessante Comicfigur. Das ist nämlich ein Magier und der hat natürlich magische Kräfte. Also der Doctor Strange hat sehr viele okkulte Themen. Also er kann zaubern und reist in andere Dimensionen und ist mit intergalaktischen Kräften in Kontakt. Und er wird natürlich gespielt von niemandem Geringerem als Benedict Cumberbatch. Genau, das wollte ich hören. Ja, also Benedict Bumbeditch, Doppelditch Fartels.
Nee, wie war das? Q Cumberbatch?
Cumberbatch Dumbledore spielt den Sorcerer Supreme, eine der interessantesten wahrscheinlich Figuren des Marvel-Universums. Bin ich sehr gespannt drauf, was das wird, Doctor Strange. Danke. Ist auch die erste, haben sie angekündigt, die erste neu eingeführte Figur ohne Origin Story. Also wir werden da direkt in Medias Res gehen bei diesem Film.
Okay, also nix, wie es dazu gekommen ist und man erfährt wahrscheinlich keine Backstory.
Wahrscheinlich schon, aber wir werden nicht in diesen Film einsteigen. Also es wird nicht so wie zum Beispiel bei Captain America oder Iron Man, ganz klassisch, es wird gezeigt, die Verwandlung von Tony Stark zu Iron Man im ersten Film, sondern wir werden wahrscheinlich Doctor Strange in Aktion erleben und dann in Rückblenden oder in Erzählungen erleben, was aus ihm gemacht wurde. Oder ja, was zu dem, wie er zu dem wurde, was er jetzt ist. Aber es wird keine klassische, wir erzählen jetzt die Geschichte von Anfang an.
Der Luxus dabei ist halt, den dann die Serie dabei halt einfach hat, ist, sie müssen halt nicht jetzt prinzipiell erstmal gleich alles zu Anfang erzählen, weil
das Universum ist bekannt.
Ach so, das Universum gibt's irgendwo als beziehungsweise den Story Arc, den
das Marvel ich meine, das Marvel Universum ist ja den geneigten Filmgänger schon, also Leute werden jetzt nicht sagen, ich werde mal mit diesem Marvel Universum anfangen, welchen Film schaue ich mir an? Doctor Strange. Die werden mit Iron Man oder mit Hulk anfangen. Also es wird oder einfach vorausgesetzt, dass man das Marvel Universum schon kennt.
Mhm. Ich habe ja, Iron Man habe ich so zum Teil geguckt, der hat mich irgendwie abgeschreckt zum Anfang, dieser Tony Stark und den anderen, den grünen Muskelprotz, habe ich auch nie gesehen. Ich habe halt mit Thor eingestiegen.
Okay, also ich fand die Hulk-Filme, fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so pralle, die haben mir jetzt auch nicht gefallen. Iron Man war halt so, ist okay, aber gut, ich bin, glaube ich, in das Marvel-Universum schon sehr, sehr viel eher dann eben reingerutscht mit wo ich mich halt schon so von Kindheitstagen nachher sau drauf gefreut hatte. Das war halt einfach,
jetzt sind eins, was mir, okay, mach du erst.
Nee, passt schon.
Mich natürlich noch ein bisschen wundert, ist, warum taucht hier Spider-Man nicht auf?
Spider-Man gehört Sony, immer noch.
Das darf doch alles nicht wahr sein.
Ja, und Sony ist wahrscheinlich gar nicht dazu geneigt, also machen ja jetzt gerade ihre Amazing Spider-Man-Reihe, da kommt jetzt auch noch ein dritter Film raus. Die geben das so schnell nicht her, den Spider-Man. Mhm.
Solange sie nicht müssen. Wo ich mich halt damals schon sau gefreut habe, das waren halt wirklich die X-Men, weil ich die Comics halt schon von vorher kannte. Gut, ich kann Spider-Man auch schon dieses Venom-Arc mit, ich habe jetzt diesen Symbionten und bla, den ich als Comic total geil fand. Man hat mich aber halt wirklich über die X-Men wirklich damals so saumäßig gefreut. Ja, jetzt kommen Filme und dann habe ich halt Hugh Jackman als Wolverine gesehen und dachte mir so, passt, habt ihr gut gefunden. Wo es, glaube ich, auch bei dem jetzt momentan sehr, sehr schwierig wäre, da jetzt irgendeinen anderen Schauspieler hinzustellen.
Hugh Jackman ist auch sehr investiert in seine Wolverine-Rolle. Mhm. Der will ja, oder der forciert ja gerade auch, dass es einen Hulk-Crossover mit ihm gibt. Weil der Hulk, also Wolverine wurde, die Origin-Story von Wolverine ist ja, dass er erschaffen wurde, der erste Auftritt von Wolverine überhaupt war in einem Hulk-Comic, nämlich er sollte den Hulk jagen. Mhm. Deswegen ist die Geschichte von Hulk und Wolverine so verbunden.
Okay.
Ah, okay. Also der Hugh Jackman ist also auch darüber hinaus, dass er halt einfach bloß ein Schauspieler ist, halt auch ein Comic-Nerd, also er kennt sich scheinbar wirklich auch mit der Geschichte selber.
Er möchte halt, dass es weiterhin Filme gibt, wofür er dann bezahlt wird. Fürstlich. Er wird dann bestimmt fürstlich entlohnt für seine Wolverine-Rolle. Er altert ja auch, also er ist ja nicht Wolverine, er ist ja nur ein Mensch. Muss man immer dran denken. Dann geht es weiter.
Moment, ich wollte nur noch was kurz obwohl das Marvel Cinematic Universe ja an sich jetzt schon ziemlich groß ist und wahrscheinlich wäre, wenn da noch Spider-Man und noch X-Men mit reinkommen würden, würde das wahrscheinlich auch irgendwann ziemlich unübersichtlich werden, oder?
Ich sag gleich noch was dazu, zu diesen Fill-ins. Also jetzt Mai, jetzt Kalender aufschlagen. Ich hoffe, ihr habt eure Planung bis 2017 abgeschlossen. 5. Mai 2017, Guardians of the Galaxy 2.
Ja.
Alle hingehen, schön brav ins Kino gehen. Wäre wahrscheinlich eher
nicht. Aber mir viel zu
da lange. Da braucht man auch nichts so ungefähr über die Handlung zu wissen.
Guardians of the Galaxy hat mit dem ersten Film eine Marke gesetzt, da muss man wahrscheinlich noch nicht mal für Werbung machen, um da Leute reinzukriegen.
Ja, schon, aber es dauert mir trotzdem prinzipiell zu lange. Ich habe ja den ersten Teil jetzt erst auch, wie ihr, erst neulich gesehen und hätte im Prinzip aus dem Kino raus und direkt einen zweiten gehen wollen.
Wir gehen noch weiter in die Zukunft.
Marvel hatte noch irgendwie was getwittert zu Guardians of the Galaxy, dass sie wohl irgendwie noch einen Film von der früher in diesem Jahr rausgekommen ist oder irgendwas noch überholt hat von den Besucherzahlen. Ich weiß aber leider nicht mehr, welcher das war. Muss ich nochmal.
Wahrscheinlich Frozen als erfolgreichster Film. Kann ich nicht.
Ich glaube, es war Cap M. Ich glaube, es war Captain America Ice Warrior.
Winter Soldier.
Ja, genau.
Captain America Ice Warriors. Genau, Doctor Who Crossover. Ja, dann, was mir gar nichts sagt, Thor Ragnarök. Also ich weiß, was das Ragnarök ist, aber ich weiß nicht, was das. Das sind halt alles so Namen, die Comicleser natürlich sofort irgendwie das Adrenalin hochschießen lässt, aber mir sagt das nichts.
Mhm. Ja, könnte ich mir höchstens vorstellen, dass das dann halt wieder mal so eine Asgard-Story ist, dass sie da wieder ein bisschen Asgard rumspringen und
Klar, ist ein Thor-Film. Wo sollen sie sonst rumspringen?
Ja. Mhm. Der erste Thor-Film war auf der Erde.
Ja.
Da sind sie aber auch in Asgard rumgesprungen. Ja. Da waren sie dann bei diesen Eisgiganten oder wie die hießen und.
Das war
Thor.
Ja, aber es war nicht Asgard. Das war die Eisgigantenwelt.
Ach so, ja, Asgard ist ja bloß das eine Teil davon. Mhm, ja.
Genau.
Gut, kann ich zunächst sagen, wisst ihr Meeres zu Thor Ragnarök wahrscheinlich auch nicht.
Nicht wirklich. Nee. Also ich glaube, du steckst von uns dreien, glaube ich, in diesem ganzen Comic-Universum noch am weitesten drin.
Ja.
Dann jetzt zu dieser Sache mit Spider-Man. Black Panther. 3. November
2017. Habe ich auch gelesen.
Wird vermutet, dass das quasi der Ersatz bei den Avengers für Spider-Man wird. Weil Spider-Man ist ja eigentlich ein vollwertiges Avengers-Mitglied. Und dass das jetzt Black Panther wird.
Okay.
Ja, ist auch ein berühmter Superheld, ist ja, kann ich.
Also gibt es wohl auch Avengers-Comics, wo Spider-Man damit beim Team.
Ja, dabei. Auf jeden Fall. Also Avengers-Comics sind eh immer sehr, sehr überladen. Da tauchen immer gleich alle auf.
Mhm. Es gibt ja auch X-Men-Stories, wo dann zum Beispiel Spider-Man einfach mal mit auftrifft. Also ja, Spider-Man klar. Hängt da irgendwie sowieso überall immer wieder mal ein bisschen mit drin.
Also Spider-Man ist auch einer der erfolgreichsten, Spider-Man ist einer der Sachen, wo es jedes Jahr, also seit Entstehung von Spider-Man war Spider-Man immer Kassenschlager. Mhm. Der sollte ja nur eine Nebenfigur sein und dann wurde er von den Fans dazu gebracht, dass er Hauptfigur wird.
Ja, stimmt, war dann irgendwie so was hier mit. Ja, mach da mal einen Spinnemann. Genau.
Der Stan Lee hat gesagt, ich brauch jetzt irgendwie noch so ein Viech, so ein Mensch mit irgendwelchen Eigenschaften. Oh, was krabbelt da neben mir in der Wand? Oh, der Spinnemann. Und dann hat der Zeichner gesagt, du, ich brauche jemanden mit Spinnenkräften. Klar, mach ich dir. Und dann fanden die Fans so toll, dass er jetzt seit über 50 Jahren
eigentlich das Marvel-Aushängeschild Nummer 1 ist, ne?
Ja, Kassenschlager einfach in den Comics ist. Also jeder kennt Spider-Man, auch die Leute, die sich nicht mit Comics beschäftigen.
Was für eine Art Held ist eigentlich dieser Black Panther dann?
Das ist so ein, der hat so Tribal-Sachen, also so Schwarzafrika.
Okay.
Kann ich
jetzt also geht
nicht,
dann
nicht so viel sagen, aber es ist halt so ein Krieger, so ein afrikanischer Kriegertyp.
Also nicht so ein düster Held, nicht so eine Art Batman oder sowas.
Also ich gucke mir gerade die Bilder an. Also geht
ist
schon,
in die ist schon sehr düster. Ich würde mir sagen, vom Aussehen her geht es mehr Richtung Catwoman. Also so Panther, wie ein Panther sich bewegt, das ist ja auch sehr ähnlich zu einer Katze.
Ich habe da übrigens gerade einen schönen Vergleich gefunden. Ich meine, der Typ heißt Black Panther.
Schon etwas düsterer.
Nö, das ist schon auffällig, wenn ich jetzt gerade noch schaffe, mein Skype-Fenster hier aufzukriegen. Also es gibt schon Parallelen, wie zum Beispiel spitze Ohren. Also so zu Richtung Batman.
Das Kostüm, was du gerade siehst, ist aber nur Concept Art.
Nee, ich habe was anderes. Ich habe da wirklich so ein Ding da.
Ah, okay.
Ich hab's gerade mal in den Chat geworfen.
Ja.
Also der hat irgendwie, der hat für mich so vom reinen Aussehen her, ist das irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus Batman und Spawn. So auf den ersten Blick.
Ja. Soweit ich weiß, ist das halt so ein so African Heritage Charakter.
Okay. Ja, halt also so Richtung Black Panther Party, was ist ja bei den Amis.
Ja, diese militante schwarze Partei.
Mhm.
Genau.
Genau.
So, nach Black Panther kommt dann Avengers Infinity War Part 1 Und dann noch später Part 2.
Ja, genau.
Also das wird dann wahrscheinlich den Story-Arc um die Infinity Gems beenden, oder?
Genau, das ist der Teil, also wahrscheinlich Part 1 wird auf der Erde spielen. Also Thanos hat Thanos gegen die Avengers, also das, was am meisten erwartet wird in diesem Cinematic Universe. Oder schon quasi seit Phase 1 aufgebaut wird. Wird ja auf diese Konfrontation hingespielt. Wird in zwei Teile aufgeteilt, was ich eigentlich auch gut finde, weil da kommen ja alle dann zusammen. Also auch die ganze Guardians of the Galaxy-Truppe.
Die Guardians springen da also auch mit dann drin rum.
Natürlich, wenn es um Thanos geht, ist er ein intergalaktischer Charakter.
Mehr Guardians für alle.
Genau.
Yay.
Und dazwischen, also zwischen Avengers 1 und 2, kommen noch zwei Filme raus, weil es reicht ja nicht, wenn wir nur Avengers machen, nämlich Captain Marvel. Also der erste weibliche Feature-Film ist Juli 2018, was nach Wonder Woman ist. Also alle sagen so, DC traut sich ja nichts, haben ja bisher nur einen weiblichen Hauptcharakter, aber Wonder Woman kommt vor Captain Marvel raus.
Okay.
Also ich würde ja jetzt die Catwoman eigentlich auch schon als Hauptcharakter, wenn auch als Villain, aber
Catwoman ist aber nicht hat kein
nicht Marvel.
Hatte ist kein DC, doch hat er ja kann neither confirm nor deny, dass es einen Catwoman-Film gab. Aber
oh, ja.
Im DC Cinematic Universe gab es noch keinen weiblichen Hauptcharakter bis Wonder Woman. Aber es gab bisher auch noch keinen Marvel-Hauptcharakter bis, also es gab auch noch keinen eigenen Black Widow-Film, der ja auch gefordert wird.
Mhm.
Und Captain Marvel kommt auch, es ist halt so noch der Appendix, also das sind halt so plus Inhumans, was fast noch niemanden was sagt. Also die Leuten, die halt sehr tief in der Comic-Mythologie drin stecken.
Wobei man da trotzdem sagen muss, ist halt die Frage, wo stuft man dann wirklich Hauptcharakter ab? Weil ich meine, bei den Fantastic Four gab es ja auch, ne? Und ich meine, es war ja im Endeffekt auch ein Hauptcharakter.
Aber es gab keinen Film, der sich...
Kein Solo.
Genau, kein Solo-Auftritt.
Mhm. Und bei X-Men hast du ja auch zum Beispiel Storm und sowas.
Ja, und
da hast du ja auch viele weibliche.
Ja klar, und auch Black Widow hat ja auch einen großen Anteil in den Avengers und Iron Man und sonstigen Filmen.
Mhm.
Aber es gab halt keinen Solo-Auftritt von einer Frau. Und es gab jetzt hier Doctor Strange, Black Panther, Captain America, Ant-Man, das sind alles Solo-Auftritte von Männern.
Obwohl Marvel sich so einfach, eigentlich relativ einfach machen könnte, einen weiblichen Held jetzt zu bekommen. Sie verwurschten irgendwie die Comic-Vorlage und machen Thor halt weiblich.
Das?
Ja, das kannst du
das natürlich bringen. Das kann man, Marvel kann alles bringen, die.
Aber Neil Hemsworth, der Hemsworth ist als Thor.
Klar, sie haben diese Rolle und der hat auch Verträge unterschrieben, das können sie nicht einfach knicken, weil sich da ein Comic-Autor mal was Lustiges ausgedacht hat.
Ja, was ich bloß noch dazu sagen wollte, ich fand trotzdem, weil du gesagt hast, eben Black Widow würde so gefordert und bla. Ich fand ja, könnt ihr euch an diese Fotomontage erinnern, wenn alle Avengers so dastehen würden wie Black Widow?
Ja.
Halt so einfach die ganze Zeit den Hintern zeigen. Fand ich schön.
Ja. Nee, es ist auch hier kein Hulk-Film aufgeführt. Also es wird so vermutet, dass es in Guardians of the Galaxy 2 einen Hulk-Auftritt geben wird, also in Sachen Planet Hulk. Aber dass da irgendwie ein Hulk-Solo kommt, der noch diesen schlechten ersten Film retten könnte, wie was er bei Captain America, der erste Captain America war ja auch nicht so toll. Und dann kam 2 und da hat er alles rausgerissen. Also Hulk ist irgendwie auch nicht so angesagt bei den Marvel Studios. Ich weiß nicht, ob da, wie hieß der Schauspieler, Dingenskirchen, ob der da irgendwie keine Lust drauf hat oder sonst was, aber.
Ja, gut, also die Hulk-Filme waren jetzt wirklich allesamt irgendwie ein bisschen, fand ich jetzt irgendwie alle nicht so wirklich prall.
Wie viel gab's da? Einen?
Nee, da gab's mindestens 2.
Und jetzt, wo wir gerade bei Marvel waren und mit den Cinematic Universe, dass sie das ja schon relativ stark um die Avengers ringsrum bauen. Wie sieht's denn da jetzt dann eigentlich bei DC aus? haben Sie bis zum Ende 2019 denn dann auch mal die Gerechtigkeitsliga zusammen?
Ja, es wurden Filme angekündigt, aber bei DC ist es so eine Sache, da steckt noch nicht so viel Geld hinter und die sind da wahrscheinlich auch schneller bei der Hand, einfach Filme zu canceln oder nach hinten zu verschieben. Da kann man noch nicht so viel sicher sagen, aber das, was jetzt Marvel hat ja ein richtiges Event draus gemacht, haben so eingeladen und gesagt, okay, hier sind unsere Filme bis 2019, macht, was ihr draus wollt, aber das ist jetzt sehr sicher, was jetzt hier in den Büchern steht.
Aha. Ich sehe gerade in dem Wikipedia-Artikel ist unten drunter nochmal so eine Chronologie der Handlung-Sache, wo eingetragen ist auf so einem Diagramm, welche Filme in welcher Reihenfolge der Handlung spielen.
Ich gucke jetzt gerade so, es gibt ja Hulk the Movie, der 2003 kam. Ne? Dann gab es aber noch The Incredible Hulk, der unglaubliche Hulk. Das ist nämlich auch der Film, der mir dann so ein bisschen eingefallen ist, eben wegen Edward Norton.
Ah, Mark Ruffalo hieß der Schauspieler, der Hulk spielt.
Ja, ja, jetzt aktuell, ne? Weil im Hulk-Film, ne? Hulk the Movie, war das dann Eric Banner.
Eric Banner.
Was natürlich total geil zu dem Originalnamen passt. Aber ja.
Aber beide waren nicht so toll.
Die waren jetzt alle beide nicht so prall. Also ich habe dann so gedacht, so, oh, was? Irgendein Norden hier
Hulk, drin? Hulk ist halt auch ein schwieriger Charakter.
Guckst du mal. Ja, weil der halt auch mit der Figur, die der Schauspieler dann quasi eigentlich verkörpert, nichts zu tun hat. Außer du bist halt Lou Ferrigno und machst es halt in der Serie.
Ja.
Ne?
Könnte auch irgendwas mit She-Hulk machen. Also da gäbe es noch.
Ja, Grey-Hulk.
Marvel gehen da halt die Charaktere auch nicht aus.
Also wenn sie was eine Sache wirklich genügend haben, dann sind das Charaktere.
Wie hieß gleich der rot tätowierte von den Guardians?
Dieser Wrestler.
David Bautista.
Nee, der
in der
die Rolle.
Achso, Drax.
Ja. Das wäre wahrscheinlich auch ein übelst cooler Film, den sie da abrocken könnten. Drax vs. Hulk.
Ja, das wird wahrscheinlich in Guardians of the Galaxy 2 passieren.
Okay.
Und ich wette, Phase 3, Phase 4, wenn es eine geben wird, dann wird ein Groot und Rocket Raccoon Spin-off enthalten.
Da kann man ja auch mal gerade noch so eine kleine Trivia mit reinspülen. Es wird wohl jetzt wirklich ein Guardians-Porno irgendwas. Oh, gut, es hat eigentlich nie wirklich einen Zweifel dran gegeben, dass es die irgendwann geben wird. Und die soll es jetzt wohl auch offiziell angekündigt geben.
Ich wette, Phase 4 wird einfach keine Namen haben, sondern einfach nur Marvel Film 1, Marvel Film 2, Marvel Film 3 und alle tauchen überall auf.
Ja.
Zu Marvel All-Stars.
Du hast ja schon gesagt, dass in den Avengers-Comics so ziemlich eine Shitload an Helden drin ist.
Klar, da haben sie halt an allen noch Rechten.
Kann man die dann überhaupt noch hochheben? Oder sind die so schwer von der Last an Helden, dass man die gar nicht mehr hochgehoben bekommt, die Hefte?
Es kommt halt auf die Dynamik an. Also dann es wird halt sehr viel, also S.H.I.E.L.D. ist halt das, was alles zusammenhält.
Mhm.
Oder die Phasen, in denen S.H.I.E.L.D. halt ist. Also gerade kann man sich mal hier Original Sin anschauen, wo sehr viele zusammenarbeiten und dann einfach hier The Punisher mit Doctor Strange in eine Parallelwelt geht und
das Gamora. Ist das, wo Thor unwürdig wird, oder?
Genau. Was? Und Gamora mit Moon Knight durch den Weltraum fliegt. Also da ist dann halt alles gegen alles und ja, das ist halt interessant. Natürlich kann, wenn man sagt, oh, ich will jetzt nur was mit Thor oder mit Iron Man lesen, dann holt man sich halt die gerade fortlaufende Serie von Iron Man, die auch gerade sehr interessant ist, weil Iron Man gerade irgendwie gesagt hat, ah, ich habe keinen Bock mehr auf die Erde, ich gehe jetzt in den Weltraum. Und hat sich einen weltraumtauglichen Iron Man Suit gebaut und hat die Erde jetzt gerade verlassen und ist gerade Mitglied bei den Guardians.
Cool.
Ja, kann man schon so sagen.
Hm?
Ja.
Und gab es eigentlich schon so Crossover-Comics von Marvel und DC-Helden?
Selten. Also mal so ein Jubiläum, aber dass es mal fortlaufende Serien gab, nee. Nee, es gab mal irgendwie so ein Street Fighter Marvel vs. DC, aber Comics nee, es gab
mal,
nicht.
Nee, es gab mal Marvel gegen Capcom, also was wirklich Street Fighter gewesen ist.
Es gab auch also mal Capcom. Marvel vs. DC.
Okay.
Okay. Dann könnten wir jetzt voranschreiten, oder?
Würde ich schon sagen.
Ja, dann schreiten wir voran und kommen jetzt in der Wissenschaftsecke an. In der Wissenschaftsecke, wo sich ein Stefan versteckt hat mit explodierenden Raketen. Was ist da passiert, Stefan?
Und zwar hat es jetzt in den vergangenen Tagen eigentlich sogar zwei größere Ereignisse eben dahingehend gegeben. Zum einen eben bei der NASA einen schiefgegangener Antares-Start. Also Antares ist jetzt erstmal prinzipiell eben eine Trägerrakete, beziehungsweise es sollte die Weltraumsonde Cygnus, also was heißt Weltraumsonde, ist eigentlich auch falsch, weil Cygnus ist eigentlich ein Modul, was die ISS mit was sie halt so zum Leben brauchen, versorgen soll. Also sprich, da wird wohl, ja, da wird Wasser gebracht und da wird dreckige Wäsche abgeholt. Ja, auch sowas brauchen Raumfahrer. Und das soll ja nur jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile lang eben komplett auto oder mehr oder weniger automatisch gehen. Also jetzt auf jeden Fall schon mal unbemannt. Und so ein Ding, also was eben, wo Cygnus eben eine dieser Fähren ist, ist am 27. Oktober versucht zu starten und die sind so kurz nach dem Start ist das Ding halt hochgegangen. Dachte ich mir so an erster Stelle so, das hat es ja so ähnlich schon mal gegeben und es ist halt immer noch Rocket Science. Also es ist immer noch nicht wirklich einfach und sicher, irgendwelche Sachen in den Weltraum zu schießen. Ja, und sowas kann halt immer mal wieder passieren. Also es gab ja, glaube ich, damals so vor Apollo 13 schon mal irgendwie so den Vorwurf an die NASA, sie hätten ja so quasi dieses Ganze mit diesen Raketen und sowas, hätten die ja schon so weit perfektioniert, dass es ja eigentlich völlig langweilig wäre und dass da niemand mehr zuguckt. Und ja, wir erinnern uns ja an den doch relativ guten Film und relativ realitätsnahen Film, Apollo 13. Und es ist ja wirklich alles passiert. Und jetzt hat es eben wieder mal so ein mehr oder weniger großes Unglück gegeben. Wir erinnern uns ja auch noch an eben das Space Shuttle, was dann beim Wiedereintritt verglüht ist, weil sich da eben irgendwelche Isolationskacheln gelöst haben am Rumpf des Schiffes und das Ding dann hochgegangen ist, was ja im Endeffekt dann quasi so zum kompletten Niedergang des ganzen Space Shuttle-Programms jetzt mittlerweile in den letzten paar Jahren dann geführt hat und dass die NASA jetzt keine Space Shuttles mehr unterhält. Mhm. Ja, und jedenfalls sind wir jetzt wieder bei der ISS und da ist eine dieser Antares-Raketen da hochgegangen, weil, was schon ein bisschen merkwürdig ist, weil die haben da wirklich allen Ernstes 50 oder 60 Jahre alte Triebwerke benutzt, wo man sich dann so denkt, so, wow, sind wir da jetzt nicht weiter? Scheinbar nicht. Scheinbar funktionieren die Dinger halt da immer noch ganz gut oder auch eben nicht, wie wir jetzt ja auch gesehen haben. Und ja, Christopher?
Ich habe noch einen sehr interessanten Artikel gelesen. Ich weiß nicht, ob das hier eine geplante Sprengung war oder nicht. Also es gibt ja dann immer diesen Abbruchknopf, dass man lieber die Rakete explodieren lässt, als zur Seite kippen oder irgendwie auf Menschen.
Das Ding ist halt, dass du dann halt ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr kontrollieren kannst, wo das Ding dann hinfliegt und das Ding macht halt irgendwie mal zigtausend Tonnen Schub in Richtung X und das macht's halt.
In Richtung Menschenmenge, das ist dann eine schlechtere PR, als wenn die Rakete einfach so explodiert. Und wie sie das entscheiden, dass man kann dann nämlich kein Radar oder kein elektronisches Erfassungssystem einbauen, weil die Rakete noch zu nah am Boden ist, um das irgendwie zu erkennen. Mhm. Deshalb sind das zwei Leute in einem Holzverschlag mit Drähten, die dann anhand dieser Drähten entscheiden, okay, die Rakete weicht von ihrem vorgeschriebenen Kurs so viel von diesem Draht, von diesem Maschendraht ab. Wir geben Meldung an Mission Control, Rakete sprengen und rennen ganz schnell weg. Und das ist das System, wie die NASA ermittelt, ob sie Rakete sprengen muss oder nicht.
Also okay. Ich glaube ja, dass das nicht mehr ganz so ist, weil
doch, das ist aktuell so. Das haben die, machen die immer noch so.
Okay.
Das ist also.
Weil da kein elektronisches Erfassungssystem in dieser kurzen Zeit, in dieser Höhe funktioniert.
Okay, das ist schon interessant. Vor allem, dass sie dann noch in irgendeinem Holzverschlag sitzen.
Ich habe auch bei diesem Buch The Martian gelernt, dass es eine Safe Abortion Distanz gibt. Also es gibt eine Distanz, wenn diese Rakete überschritten hat, dann kann man sie sicher in den Atlantik stürzen lassen.
Ja, ja.
Obwohl das in Virginia wahrscheinlich nicht so ist. Also in Virginia ist ja nicht so der...
Wo ist denn da der? Ich sag mal
so. Ach so, das ist da, okay. Ja, okay, also es gibt dann eine sichere Abbruchdistanz.
Ja, ja.
Aber wenn die
halt gibt's auf jeden Fall
noch nicht unterschritten ist, dann muss die Rakete bei irgendwelchen Fehlfunktionen gesprengt werden.
Ja, das ist also mal wirklich ein sinnvoller Einsatz für Selbstzerstörungsknöpfe, weil ich habe das bisher nie verstanden, warum zum Beispiel in irgendwelchen Filmen die Bösewichte in ihren geheimen Verstecken immer einen Selbstzerstörungsknopf drin haben.
Ja, bevor du halt die Enterprise auf irgendeinen bewohnten Planeten abstürzen lässt, sprengst du die halt.
Genau, so legst du das Ding
halt ein. Oder den Romulanern in die Hände fallen lässt.
Ja, oder bevor du vielleicht noch die Prime Directive verletzt.
Nee, die ist in Star Trek Filmen so oft verletzt worden. Aber das ist ein anderes Universum. Ob das Ding jetzt wirklich gesprengt worden ist oder sich selbst irgendwo zerlegt hat, bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Jedenfalls ist es halt so, es ist halt immer noch Rocket Science. Was in den letzten Jahren sich geändert hat, ist, dass da eigentlich mehr und mehr, zumindest in der westlichen Welt, so der Trend von, also das ist jetzt irgendwie eine Regierungsstelle, die halt da irgendwie groß Weltraumforschung betreibt, das sind halt alles irgendwie Privatunternehmen. Das hat sich schon verändert, weil früher war es halt so die NASA und halt in unserem Fall halt DLR und ESA und der Russe. Ja, also die haben wahrscheinlich dann auch irgendwie einen Namen für ihr Weltraumprogramm gehabt. Also Soyuz zum Beispiel war ja so ein großes Weltraumprogramm in Russland.
Das ist eine Rakete, die klingen die immer noch.
Nee, Soyuz war eine Weltraumkapsel.
Ja, damit.
Soyuz waren die ersten Kapseln, die an der Mir angedockt sind.
Ja, mit den Soyuz-Kapseln, da fliegen die jetzt auch noch. Also die Amis, die können keine Menschen mehr zur ISS.
Nee, wir haben ja keine Space Shuttles mehr.
Obwohl, was ich gehört habe, sie haben doch jetzt angekündigt, dass sie neue Space Shuttle bauen wollen.
Würde mich nicht wundern, weil Amerika da, also die NASA halt einfach sehr, sehr abhängig, obwohl das eigentlich eh Bullshit ist, weil die hängen da eh sowieso alle so weit zusammen auf dem Ding, auf der ISS. Aber ich denke, das ist auch so ein reines, ja, wir haben es halt und wir können halt wieder so ein Ding basteln, Projekt. Das ist schade, Space Shuttle, denke ich auch, was jetzt so Weltraumforschung angeht, fehlt. So einfach als Fahrzeug. Und jedenfalls ist es halt jetzt so, dass es eben sehr, sehr viele, ja, mehr oder weniger private Approaches, also private Projekte gibt, die dann sich halt auch mit Raumfahrt befassen. Entweder halt im Schlepptau von diesen großen Weltraumorganisationen wie ESA, DLR oder der NASA. Mhm. Oder aber es gibt dann noch Virgin Galactic. Galactics heißen die. Virgin Galactics, was von Sir Richard Branson, der doch mit einem Musiklabel irgendwann mal sehr, sehr erfolgreich war und mit einer Fluglinie mal sehr, sehr erfolgreich war. Und ich glaube, so aus den Anfangstagen von Microsoft, glaube ich, rausgegangen ist, mit einem ziemlichen Haufen an Kohle. Und jedenfalls, der hat
eben dieses... Ich glaube, Google, nicht Microsoft.
Google? Ich dachte, es wäre Microsoft gewesen. Ist
egal. Die haben doch diese SpaceX...
Das war ja der Preis, der war ja ausgeschrieben.
Ja, das hat Google gewonnen. Oder hat den Google ausgeschrieben?
Den hat Google, glaube ich, ausgeschrieben. Und eben das Spaceship One, also was quasi so die erste Iteration aus dieser Virgin Galactic gewesen ist, hat quasi den Preis eingestrichen. So rum war meiner Meinung nach die ganze Geschichte.
Ja, kann sein.
Genau. Er ist übrigens wirklich Sir Richard Charles Nicholas Branson und ist auf the Order of the British Empire, also OBE, also ist ein Anwärter auf dem OBE, also Order of the British Empire und ist quasi ein Anwärter auf einen Rittertitel. Genau. Ist auch egal, mit was er seine Kohle gemacht hat, jetzt erstmal an der Stelle, weil das müssen wir jetzt wirklich nochmal nachgucken. Und jedenfalls, der hat eben dieses Spaceship und SpaceX-Programm. Und das Ziel von dem Programm ist eigentlich gewesen, einfach privat finanziert in den Weltraum zu fliegen, was ich erstmal prinzipiell cool finde. Weil So, hey, ich habe jetzt wirklich einen Arsch voll Kohle, ich weiß nicht mehr, wo ich mit dem ganzen Geld noch hin soll. Hey, ich fliege jetzt mal in den Weltraum und mache das als privates Projekt und finanziere das komplett privat. Zum Beispiel über solche Preise und solche Geschichten. Also die gehen halt einen komplett anderen Ansatz erstmal prinzipiell mit Spaceship. Das heißt, die haben ein Trägerflugzeug, was die erstmal, also die Kapsel auf eine gewisse Höhe bringt und von da aus klingt die sich dann aus und fliegt dann halt weiter rauf und dann halt eben entsprechend im Weltraum. Was so auch so die ersten, glaube ich, vom US-Militär so die Flüge da so in die Richtung gegangen sind. Also das heißt, wo hing es da in seinem kleinen Kasten? Irgendwo unter einem Bomber drunter, die haben dich auf eine gewisse Höhe geschleppt und ab da bist du dann halt selber geflogen. Was halt so die ersten Raketentests auch gewesen sind. Ja, und die machen das halt jetzt im privaten Raum und die haben jetzt halt auch eine ordentliche Bauchlandung hingelegt. Es gibt eben dieses Spaceship 2, was so quasi die Weiterentwicklung logischerweise vom Spaceship 1 war. Und die wollen halt, oder wollen jetzt momentan, weiß ich nicht, wie die Pläne jetzt aussehen, aber die wollen eigentlich ab 2015 Weltraumflüge für Privatpersonen anbieten. Also das heißt, dass du wirklich in 150 Kilometer Höhe kommst und dann quasi im Weltraum bist du als Privatkunde. Kostet dann natürlich halt immer noch Haufen Kohle. Aber ja, das ist halt so der Plan bei dem ganzen Ding. Halt das für normale Privatmenschen auch erlebbar zu machen. Ja, der eine Pilot ist dabei ums Leben gekommen, der Co-Pilot, und der andere konnte sich wohl retten, also Pilot, und ist mit schweren Verletzungen jetzt im Krankenhaus. Und ich glaube, so richtige Erkenntnis, was da jetzt eigentlich so richtig schiefgelaufen ist.
Irgendwie hat man in der Zeugen sagen, es sei in der Luft auseinandergebrochen, aber warum?
Ja, gut, das kannst du dann wahrscheinlich erst später sagen. Da müssen halt die ganzen Brösel, die da jetzt irgendwo runtergefallen sind, jetzt erstmal zusammengepuzzelt werden, muss halt jetzt geschaut werden, was da jetzt eigentlich schief gegangen ist.
Und die Absturzstelle sah halt auch recht unspektakulär aus. Das ist nicht so wie so eine Boeing 747 abstürzt, dass erstmal ein ganzer Wald niedergemäht ist, sondern das ist halt so ein kleines Flugzeug.
Ja, das ist
was halt so aussieht wie so ein zerbrochener Papierflieger aus der Luft.
Ja, das ist ja im Endeffekt eigentlich nicht viel größer als irgendwie so eine Privatmaschine, so eine Cessna oder irgend sowas.
Ja.
Und ich meine, wenn man sich die Bilder jetzt so anguckt, die wird dann natürlich dann irgendwie nochmal so verlinkt haben. Ja, es ist halt irgendwie noch. Es ist halt irgendwo interessant, dass so ein kleines Ding überhaupt so hoch kommt. Gut, da ist natürlich ein gewisses Risiko dabei und das gilt es halt jetzt einfach zu minimieren. Und ich muss sagen, das ist, denke ich, so in dem Punkt, wo die jetzt gerade sind, halt, also ich würde fast sagen, ganz normal, weil ich meine, das ist halt wirklich Wahnsinn, was die da versuchen.
Ja.
Also jetzt nicht Wahnsinn von, du bist völlig durchgedreht, du bist völlig gaga, hör auf mit dem Scheiß, sondern Wahnsinn von, wow, das ist ein Ziel, ein ziemlich hochgestecktes, und das halt eben als Privatperson, Privatunternehmen zu stemmen, ist ein großes Ziel, aber scheinbar eben machbar. Gut, ich meine, dass sie dann so irgendwann so sicher wären, dass sie da, damit wirklich, also bis 2015 dann wirklich sicher Passagiere befördern. Ich glaube, das ganze Ding wird wohl dann nochmal ein Stück nach hinten verlegt.
Ja, jetzt auf jeden Fall.
Und übrigens so ein Ticket, also falls es euch interessiert und ihr euch das leisten könnt, soll wohl so um die 200.000 Euro kosten.
Ich fand es ganz lustig, Holgi hatte mal eine Zeit lang auf seiner Wishlist, man könnte bei Amazon auch solche Tickets kaufen, hatte eine Zeit lang auf seiner Wishlist ein Ticket für Virgin Galactic Flug. Den hat er aber jetzt nicht mehr drauf.
Ja. Seit letzter Woche?
Ja.
Ja, nee, wie gesagt, was Virgin da veranstalten ist, erstmal finde ich prinzipiell sehr, sehr interessant und großes Kino, vor allem für eine Privatfirma, weil, ist halt einfach mal krass für eine Privatfirma zu sagen, hey, hier, wir machen das jetzt einfach mal. Übrigens, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der Typ hat wirklich mit Schallplatten, also mit Tonträgern, sein Geld verdient. Also da sind so Sachen verlegt worden, wie wohl Mike Oldfield, Tubular Bells, also was ja eigentlich schon ein großes Synthesizer-Album ist, sollte man kennen, oder ist eigentlich schon Popkultur. Also das sind eigentlich große Platten verlegt worden und daher hat er eben das Geld. Und die sind halt, glaube ich, auch relativ schnell oder relativ zeitig auf diesem Multimedia Trip und auf diesem Multimedia-Zeug da aufgesprungen.
Klar, Virgin ist ja einer der größten Mobilfunkanbieter der in den USA und auch UK vor allen Dingen.
Das weiß ich gar nicht, aber nee, also ich kenne Virgin halt zum Beispiel, Virgin Interactive, die halt auch sehr, sehr zeitig schon in sehr, sehr großem Rahmen Computerspiele gemacht haben, wo das halt eigentlich noch gar nicht so der Riesenmarkt war.
Ja, und Virgin in UK ist das, was bei uns Sky ist. Also ist auch so ein Kabelanbieter. Mhm. Also die sind halt so ein Multimedia-Konzern mittlerweile.
Und die haben immer so ein Second Life-Ding versucht, a world of my own, was halt, ja. Mhm. Ja, gut, aber ja, jetzt hat er halt seine Raumschiffe, mit denen er spielt. Und ja, ist natürlich schade, ist ein Rückschlag, aber ja, ich glaube nicht, dass die das davon abhält, da irgendwo weiterzumachen, weiterzuforschen. Und,
nein, dasselbe natürlich nicht.
Und dasselbe gilt natürlich auch für die Mission zur ISS, weil die können jetzt nicht sagen, hey, wir hören jetzt einfach damit auf. Weil, ich meine, ne, die Astronauten, die brauchen halt trotzdem weiter frische Schlüpper.
Ja, aber die Frage ist, wie lange die ISS noch hält. Da laufen die Verträge ja auch demnächst aus. Also demnächst in 10 Jahren.
Ja, also ich glaube nicht, dass sie das Ding, die ISS als solches, einfach aufgeben werden, weil boah, selbst die
wenn da kein Geld mehr da ist.
Ja, schon, aber selbst die Mir ist ja wirklich über alle Maßen sehr, sehr viel länger gelaufen, als die ganze Mission eigentlich mal laufen sollte. Ja. Also sehr weit über die ganzen politischen Umbrüche im Osten und in Russland. Das muss man ja auch mal sehen. Und das wurde ja dann im Prinzip so quasi schon zum internationalen Vorläufer von dem ganzen Ding, weil dann eben nicht bloß russische Astronauten und ostdeutsche Astronauten da oben rumgurkten, weil da war ja dann auch quasi die ganze Welt oben und haben sich eben auch entsprechend mit an dem ganzen Programm beteiligt. Und ja, also ich finde das erstmal mit diesen Kapseln und dieser Versorgung finde ich das sau interessant, weil das eben auch weitestgehend eben unbemannt passiert, was ja. Was, glaube ich, auch so eine Voraussetzung ist, da einfach dauerhaft irgendwie so eine Station oder auch größere Station irgendwo zu unterhalten. Du kannst nicht die ganze Zeit irgendwie. Okay, auf der anderen Seite, wir fahren große viereckige Kisten mit einer Person Besatzung von A nach B. Nennt sich LKW, also von daher.
Ja.
Und bald wahrscheinlich mit keiner Person Besatzung.
Ach, ich denke, das wird noch ein Stück dauern.
Ja, ich habe ja jetzt nicht gesagt, wie lange das bald noch dauern wird, aber die ersten Konzepte für fahrerloses Fahren sind ja schon am Start.
Ja, die sind in der Forschung, aber ich denke, das wird schon noch eine Weile dauern. Es hat ja da neulich irgendwie erst wieder so einen schönen Crash gegeben. Also die crashen auch, von daher kann da auch mal so eine Rakete, die irgendwie mal einfach das Erdanziehungsfeld überwinden muss, mal halt mal eben nicht machen und eben mal auseinanderfallen. Passiert. Mhm. Gut. It's rocket science.
Dann machen wir okay. Die Kiste mal zu.
Dann kommt jetzt mal wieder der liebe Hausmeister. Hallo, lieber Hausmeister.
Ja, hallo. Habt ihr auch schon euren Müll weggeräumt?
Soll ich mal schnell den Laubbläser holen?
Nein. Und der Lars Fischer und haut er aus auf die Hände. Ja, ich wurde gebeten, mehr Werbung für unsere iTunes-Feeds zu machen. Also wir sind auch bei iTunes vertreten. Und ihr könnt uns dort Rezensionen und kleine gelbe Sternchen hinterlassen. Ja, das wäre sehr freundlich, wenn ihr da mal uns bewerten könntet. Und ansonsten das übliche Flatter, Kommentare, pipapo. Ihr kennt das und liebt
ihr
das.
Ihr könnt uns auch auf Twitter folgen, auf @kultpass.
Und auf Facebook unter facebook.com/404sitenotfound.
Ja, genau.
Ich hätte übrigens auch immer noch ganz gerne ein blaues Häkchen auf Twitter.
Genau, der, also liebe Twitter-CEOs, falls ihr das hört, der Angbor möchte geblauhakt werden. Ja, also mit den Kommentaren klappt das mittlerweile ganz gut. Also wir bekommen jetzt immer so einen Kommentar. Also letztes Mal hat zum Beispiel der Female B angemerkt, dass der Ralf Kaspers, wo war der, beim Radio Ohm? Oder war der? Zu Gast war, das kann man sich auch nochmal anhören. Also wir sind über jedes Kommentar dankbar. Und können schon mal teasern. In 2 Wochen wird es dann um Science-Fiction gehen in einer kleinen blauen Kiste. Da muss der
Anchor. Wird es da wohl gehen?
Ja. Da kann man schon mal teasern. Da werden wir wieder auch einen Gast haben.
Uhu.
Aber das in 2 Wochen.
Genau. Und jetzt verabschieden wir uns von euch. Jetzt müsst ihr alleine joggen oder die nächsten Sendungen in eurem Podcatcher anhören.
Und alle Autoplay-Funktionen. Jetzt fängt die gleich wieder Frindheit an. Könnt ihr schon das Frind-Intro einspielen, dass das so nahtlos übergeht.
Genau.
Wobei das schön ist. Ich mag das irgendwie.
Ja.
Gut. Genau.
Wahrscheinlich fängt dann jetzt als nächstes eine Frindfolge an über Slow Food bei euch im Podcatcher.
Also bei mir tut sie das zufälligerweise.
Du hörst wohl jetzt nebenher schon andere Podcasts?
Ja. Ist so langweilig hier. Den Podcast höre ich ja nur, weil ich ihn schneiden muss. Also gut, dann mit diesen positiven Kommentaren zu unserer eigenen Sendung verabschieden wir uns. Der Erik
bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und danke fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.